Hallo meine lieben Kinofreunde, wir sind zurück. Wir haben diese Folge, wie letzte Woche angekündigt, pickepacke vollgepackt. Das Wichtigste zuerst, wir sprechen über das DocFest, das internationale Dokumentarfilmfest München. Da habe ich euch zwei Filme mitgebracht, damit ihr schon mal einen kurzen Eindruck darüber bekommt, was euch erwartet. Schaut da gerne vorbei, weitere Informationen in Folge der Podcast-Folge. Und Andor, vielleicht oder meiner Meinung nach jetzt einfach mal spoilermäßig vorausgeschickt, die beste Star-Wars-Serie aller Zeiten. Und daneben habe ich gefühlt das Kinoprogramm des letzten Monats nochmal schnell nachgeholt. Das alles und noch viel mehr jetzt in der neuesten Ausgabe des Medienkneipen-Podcastes. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 243 unseres kleinen Filmpodcastes. Und an meiner Seite ist mein sehr geschätzter Mitpodcaster Johannes.
Hallo.
So, und ich hatte es zumindest in den Cold Openern der letzten Folgen immer ein bisschen angeteasert. Ich habe ein bisschen hinterher gehinkt, was Podcast-Schneiden angeht. Deswegen sind wir jetzt. Das ist die aktuellste Folge, ja. Wir haben aufgeholt. Deswegen habe ich aber zumindest gefühlt 6000 Filme in meinem Köcher. Und ich muss mal gucken, wie ich das mache. Da sind aber auch Filme bei, die, glaube ich, relativ schnell besprochen sind. Und das hat auch noch was mitgebracht. Vor allem eine wahrscheinlich der besten Star Wars Serien aller Zeiten. Ohne was vorwegzunehmen.
Ja, gut. Ja. Ja.
Werden wir gleich verhandeln. Gut, aber zuerst möchte ich gerne mit einem Event anfangen. Was heißt Event? Einem Filmfest, was ich euch vorstellen möchte, was nicht neu ist. Nein, wir reden nicht vom Fantasy-Filmfest, auch wenn es heute auch vorkommt. Wir reden vom DocFest, das internationale Dokumentarfilmfest München. Und die haben uns wie jedes Jahr ein paar Screener zur Verfügung gestellt. Danke dafür. Und ich habe eine sehr große Leidenschaft für Dokumentarfilme. Deswegen ist es mir mein persönliches Anliegen, da ein bisschen, ich sag mal, die Werbetrommel zu rühren, unentgeltlich. Und das Schöne beim DocFest ist zum einen, ihr könnt Filme natürlich in München gucken. Muss ich euch enttäuschen, die Zeit ist wahrscheinlich schon für euch vorbei, wenn die Folge rauskommt. Aber ihr habt trotzdem immer noch die Chance, das At-Home-Programm zu benutzen. Das heißt, ihr könnt sehr, sehr viele dieser Filme einfach livestreamen, also einfach streamen. Da kauft ihr euch einen Festival-Pass oder auch einen einzelnen Film und dann könnt ihr euch ganz viele wunderbare Dokumentarfilme einfach zu Hause angucken. Große Empfehlung, der Link wird unten verlinkt sein. Und damit ihr mal einen gewissen Vorgeschmack schon mal bekommt, was euch da erwartet, habe ich schon mal jetzt zwei Filme geguckt, zwei Dokumentarfilme. Jetzt die Frage an dich, Johannes.
Ja.
Was möchtest du zuerst haben? Eine Geschichte über das Internet?
Oder hattest du gestern schon jemand von erzählt?
Oder alternativ kann ich dir anbieten, das Bundesamt für Verfassungsschutz beschreibt es als Reichsbürgerversammlung und eine Versammlung von Reichsbürgern und Selbstverwaltern unter dem Königreich Deutschland, unter dem hochachtvollen König Peter Fitzek. Nee, nicht Peter Fitzek. Doch, der heißt sogar Peter Fitzek. Oh mein Gott, der heißt so wie der berühmte Buchautor, der die ganze Zeit schlechte Bücher rausbringt. Ja.
Fang mal damit an, das ist ja irgendwo auch tagesaktuell, da war ja jetzt letzte Woche.
Genau, also Königreich Deutschlands gab es ja eine riesige Razzia und.
Wie heißt die Doku?
Wollte ich jetzt gerade drauf zu sprechen kommen. Ja. Die Dokumentation heißt Krieger des Lichts. Ist ja schon mal ein sehr, wie sagt man, kommt auch einmal vor in der Dokumentation, diese Krieger des Lichts, Ausspruch. Und also Krieger, ich glaube, es wird in der Dokumentation gar nicht ganz genau, also das, da nimmt man jetzt keinen expliziten, wie sagt man, Bezug zu. Zu, ja, Entschuldigung, gar nicht Krieger des Lichts, Soldaten des Lichts. Ich hab hier schon verkackt Soldaten beim Titel. Soldaten des Lichts. Aber wir verfolgen Mr. War. Ja, Mr. War könnte...
Warte, der nennt sich selber so?
Ja, ja, das ist Mr. War. Der könnte ein sehr cooler WWE Wrestler sein. Mr. War ist ein sehr cooler Name an sich. Leider hier in einem sehr uncoolen Kontext, denn der Film fängt an mit im Grunde der Gruppe von Mr. War. Man denkt sich so, ja, ich habe den Fehler gemacht. Ich habe dann so geguckt, ja, ich bin Mr. War, habe Mr. War gegoogelt und dann wusste ich direkt, aha, ich weiß, wo die Reise hingeht. Es waren nämlich irgendwelche Coachings und Mental
Super Vegan. Er ist wohl Soldat gewesen, Mann?
Nein.
Natürlich nicht. Er ist kein Soldat gewesen.
Nein. Mr. War ist ein Schwurbler. So, wir können es relativ kurz abkürzen. Das ist so ein Typ, der so durch Rohkost. Deswegen heißt er auch Mr. War wahrscheinlich. Ich habe mich jetzt nicht so tief mit ihm befasst. Aber er ist...
Ach, wow. Ach so, okay.
Also Mr. War fasst zusammen, vereinigt für uns alle Klischees eines Schwurblers. Von Verschwörungstheoretiken bis Reichsbürgertum, bis natürlich das Ausnutzen von Menschen und eine total menschenverachtende Sicht. Und ist Teil dieses Königreichs Deutschland, sozusagen so eine Untergruppierung.
Okay.
Und worum geht's da? Die haben so einen, also die geben Coachings, die verkaufen irgendwelche Bioprodukte, weißt du, so Cashew-Nüsse und solche Sachen. Und laufen halt einem Weltbild hinterher, das gelinde gesagt sehr verquert ist. Sie glauben halt an Giftstoffe in Essen. Sie glauben daran, wenn man Fleisch isst, dass man, ich meine, du bist ja vegetarisch. Aber sie glauben daran, wenn man Fleisch isst, dass irgendwelche Würmer im Darm leben und sich kultivieren. Sie machen sich sozusagen ihre Welt, wie sie ihnen gefällt.
Ich glaube, das gibt's auch, wenn du kein Fleisch isst. Ich meine, die Krankheit gibt es wirklich.
Ja, aber deren Bilder waren schon sehr explizit, die sie da zeigen. Sie machen dann sozusagen so pseudomedizinische Sachen. Sie holen sich dann natürlich auch die Schwächsten der Schwächen und sagen dann, ja, hier, guck mal, so sieht das bei dir im Bauch aus. Das willst du ja nicht, deswegen komm in unsere Gruppe. Und der Film lebt davon. Ich frage mich jedes Mal, wie die, das ist jedes Mal so krass, haben wir schon häufig erzählt, auch bei dieser Dokumentarfilm vom, ich weiß gar nicht, vom Öffentlich-Rechtlichen in Nordkorea. Ich frage mich immer, wie schaffen die es überhaupt da reinzukommen? Und hier habe ich mich auch häufig gefragt, da läuft eine Kamera mit und ich frage mich immer, wie haben die es geschafft, die Leute zu überreden, das mitzufilmen? Wahrscheinlich sind die Leute wirklich so überzeugt von dem Scheiß, dass die gedacht haben, ja, ein bisschen Publicity tut gut.
Ich gehe stark davon aus.
Auf jeden Fall, ich gebe euch mal ein Zitat, damit ihr euch Mr. War ein bisschen besser vorstellen könnt. Er sagt nämlich im Film einmal, also, er hat ganz viel gelesen, er ist sehr belesen, aber seit 5 Jahren hat er kein einziges Buch mehr gelesen, weil er damals hatte eher so eine Knowledge-Phase, da hat er alles aufgesaugt, jetzt braucht er das nicht mehr, denn seit 5 Jahren holt er eigentlich seine ganzen Informationen aus Telegram und Bücher macht er nur so sporadisch, er sucht sich so die Sachen raus, so die einzelnen Absätze, die er braucht. Und dann denkt er sich da rein. Er denkt sich rein, weil er in seinem tieferen Inneren weiß er, was der Autor ihm sagen möchte.
Ja,
so, das, okay. Das ist so ein Mr. War. Und wir begleiten halt sein Business, ich nenne es aktiv Business, mit welchen Leuten er zu tun hat. Und es gibt dann noch einen anderen, den, wie hieß er gleich nochmal? Ich glaube, der Timo. Und der ist sozusagen der Gearschte, das ist so ein, der im Leben
der
nicht ganz...
Der wird komplett ausgenutzt,
der oder? Ja, das wird auch richtig krass. Also im Grunde arbeiten Leute da in dieser Gruppe kostenlos, 8 Stunden die Woche, 8 Stunden die Woche, 8 Stunden am Tag und die kriegen halt Kosten und Logis gestellt. Also die kriegen Essen und einen Schlafplatz, aber dafür arbeiten die da. Und man merkt halt richtig, der hat psychische Probleme. Und Mr. War geht dann halt hin und sagt ihm so, erstmal gibt es dann immer so Audits, wo er dann so sagt, ja, wie ist denn deine Gesundheit? Und du musst schon ein bisschen schneller arbeiten, aber insgesamt bist du schon ein wichtiges Mitglied der Gruppe. Also es ist ein ganz perfides, ekelhaftes Spiel. Und das hat mich direkt erinnert auch an eine andere Dokumentation, die ich schon mal vorgestellt habe, nämlich Pornfluencer. Die ist ja auch relativ durch die Decke gegangen. Ja, damals, da war ja diese Disbalance. Am Anfang dachte man noch so, okay, ich gucke jetzt eine Doku, Sex Positive, so Couple Porn, irgendwo, die leben ihren Traum, ist ja alles fein. Und dann merkt man aber so, nee, irgendwie sind die nicht auf einer Ebene, also der Mann und der Frau in dieser Beziehung. Und irgendwie ist das alles ganz widerlich. Und hier hast du genau das Gleiche. Du hast hier halt hier so im Grunde so einen Scharlatan, der wirklich die Schwächsten der Schwächsten ausnutzt. Deswegen
sympathisch.
Diese Dokumentation anzugucken ist extrem, nicht anstrengend, aber extrem frustrierend. Also man hat eigentlich immer in einer Tasche so eine geballte Faust. Und ja, also die Dokumentation lebt vor allem durch die Zitate, die da gedroppt werden. Eins kann ich nochmal sagen, da sagt jemand, ich wollte ja nie Geistheiler werden, ich komme ja ursprünglich aus dem Vertrieb. Und das passt, also das fasst eigentlich alles zusammen. Da sind irgendwelche Leute, die wahrscheinlich selbst genug verblendet sind, dass sie an ihren Scheiß glauben, aber natürlich den maximalen Profit aus der ganzen Sache ziehen. Und irgendwann wird es dann ganz abstrus, dann geht es dann auch noch irgendwelche Krypto-Scams und was. Also wer mal so einen Blick in die Reichsbürger-Selbstverwaltungsszene werfen will, kann bei Soldaten des Lichts einen sehr guten Einblick darauf kriegen. Und es ist aber keine Hoffnung da eigentlich. Also der Film ist relativ hoffnungslos und für mich nehme ich sozusagen mit, die Leute sind verloren, die du da dran verlierst. Die kriegst halt auch nicht mehr raus, weil die ja sofort ablocken und sagen, alles, was du mir sagst, ist Fake News, ist alles gesteuert.
Ja, aber gesteuert. Das ist ja nicht nur bei denen so.
Das natürlich ist ja nicht, aber das sind eine dieser sehr radikalen Gruppen. Da wird auch von diesem Inner Circle gesprochen, also sozusagen die Erleuchteten, die das System durchblickt haben. Und ja, es ist ziemlich deprimierend und traurig, aber Soldaten des Lichts, allein schon, dass die diese Aufnahmen hinbekommen haben, fantastisch.
Sind die denn vom Königreich Deutschland hier in Anführungszeichen?
Ja, also der König kommt vor. Die sitzen dann auch in so einer Runde. Du kannst alles in Anführungszeichen hier setzen.
Bezieht jetzt nicht irgendwie, also der ist ja wahrscheinlich vor dieser Razzia, die jetzt war.
Ja. Also ich weiß zum Beispiel auch nicht,
ob die, Ball, kann er ja nicht.
Genau, ich weiß jetzt nicht, ob die auch Teil der Razzia waren, aber keine Ahnung, die verbreiten halt den Irrglauben, ja, wir sind jetzt Teil des Königreichs Deutschlands, deswegen müssen wir auch keine Steuern zahlen.
Genau.
Merkst du selber.
Ja, und dann musst du aber all dein, wenn du da teilnehmend bist, musst du all dein Geld abgeben an den.
Und da wird halt gelogen, bis die Balken liegen. Da fragt halt eine der Teilnehmenden so, ja, wie sieht denn das aus? Wie kann ich denn, keine Ahnung, ich würde gern Teil werden dieses Königreichs, aber ich möchte natürlich auch finanziell unabhängig bleiben. Und dann wird halt gesagt, gar kein Problem, du hast da einen Betrieb innerhalb des Königreichs Deutschlands und musst natürlich auch keine Steuern zahlen und dann ist das einfach nur nach deiner Leistung. Kannst du siebenstellig verdienen, achtstellig, ist alles kein Problem. Ist alles easy bei uns. Und ja, also es ist ganz, ganz ekelhaft.
Man nutzt halt Leute aus, die irgendwie nicht die smartesten sind.
Ist halt super schwierig. Ist halt genau wie dieses Paradoxon mit den Rechten. Was will man machen? Will man dagegen vorgehen? Dann sagen sie, ja, hier, wir hatten die ganze Zeit recht, wir werden unterdrückt. Willst du leben, was heißt leben lassen? Willst du sie ihr Ding machen lassen? Dann wird's auch halt nicht besser, weil dann im Grunde vermehren die sich, konvertieren neue Leute dazu. Ich glaube, ein Spiel, was man nicht wirklich gewinnen kann.
Das ist genau wie mit der Bild, ne? Willst du sie verbieten? Pressefreiheit.
Ja. Ich meine, wir haben ja viele solche Fragen, ne? Springer, ja. Reichsbürger, AfD. Das sind, ja.
Soll sich die Springer-Medien mal überlegen, dass wir die in einen Haufen, einen Wulst mit reinpacken. AfD, Springer, Reichsbürger.
Ja.
Denkt mal rüber nach. Also, wirklich.
Gut.
Ja, okay. Apropos Internet.
The End of the Internet heißt die Dokumentation. Das klingt jetzt erstmal ein bisschen dystopisch. Es geht aber eigentlich um einen utopischen Gedanken, nämlich um den Gedanken, das Internet ist frei für alle. Das Internet bietet Optionen und Möglichkeiten und ist eigentlich eine der größten Bereicherungen der Menschheitsgeschichte. Jetzt ist aber die Sache, das Internet, also in der Informatik spricht man ja von zentralisiert und dezentralisiert. Und beides hat seine Vor- und Nachteile. Aber das Internet ist ja eigentlich ein dezentrales Netzwerk. Ich meine, die Netz, also diese Kabel und so, das gehört zwar alles irgendwem, aber die sind alle miteinander verbunden und jede Datei hat eigentlich, ist ja, also es gibt ja nicht Dateien, die bevorzugt werden. Weißt du, das Internet ist halt sozusagen ein freier Raum in sich.
Ja, jetzt, mehr oder weniger.
Mehr oder weniger, denn er zentralisiert sich halt immer weiter um sehr große Mega-Corporations. Unter anderem ein Amazon, ein Google, ein Meta. Die investieren auch sehr stark in diese Infrastruktur zum Beispiel, also in diese Kabel. Eigentlich, wenn man jetzt von Social Media spricht, haben wir diese damalige Welt von Hunderten von Foren, die gibt's ja gar nicht mehr, sondern alle benutzen Instagram, Twitter. Es gibt halt so diese Big Player, wo alles stattfindet und drumherum ist so gut wie nichts mehr. Und diese Dokumentation setzt sich dann mit der Frage auseinander oder mit Menschen auseinander, die dieses System neu versuchen, nicht zu entwickeln, teilweise auch. Aber es geht dann zum Beispiel um indigene Einwohner in Brasilien, die programmieren und sozusagen so ein dezentrales Netzwerk für Brasilien aufbauen. Das heißt, es funktioniert nur, das ist jetzt alles sehr kompliziert, aber so ein Peer-to-Peer-System. Du bist nur im Internet, wenn du mit einem anderen Menschen wirklich verbunden bist. Also zwei Handys verbinden sich. Das Internet ist sozusagen, jeder ist ein eigener Knotenpunkt, jedes Handy. Und solche Ideen finden dann statt, dass man sich sozusagen von dem Internet an sich lossagt. Es gibt zum Beispiel, ich glaube, Freifunk heißen sie. Klingt auch schon wieder ein bisschen sehr esoterisch, aber Freifunk ist eine nicht kommerzielle Internetinitiative aus Deutschland. Die bauen im Grunde ein Internet. Also jeder kann sich da engagieren und so eine Satellitenschüssel aufbauen und die bauen so einen Internet abseits
davon. Ist das denn dann auch so was wie diese Tor-Netzwerke? Das ist das sogenannte Darknet?
Ja, also da geht's.
Funktioniert nicht ähnlich?
Nee, also das Problem ist, dass also das, was die jetzt machen, ist wirklich abseits vom Internet was zu bauen. Also sie wirklich, die gehen hin und machen die komplette Infrastruktur neu. Oder denken sie neu. Und das Tor-Netzwerk wird auch kurz angesprochen über dieses dezentral versus zentral. Du bist im Internet, aber unfassbar verschlüsselt und niemand weiß, wer du bist. Darum geht's ja. Dieses ganze Tracking von großen Konzernen findet halt nicht statt, weil keiner weiß, wer du bist und wo du bist zu dem Zeitpunkt. Weil du bist jeder und überall. Das ist einfach Verschlüsselung. Aber die wollen halt sich komplett loslösen vom Internet und ein eigenes Internet schaffen, in Anführungszeichen. Und jetzt ist halt einfach die Frage, dezentral ist ja cool, aber es wird natürlich auch die Frage aufgestellt, okay, aber dezentral machen ja auch die Terroristen. Also wenn alles dezentral ist, kann ja nichts überwacht werden, dann kann ja jeder das machen, was er will. Und das ist ja sozusagen das Problem an der Sache. Was passiert denn, wenn da Terroristen sich über einen Anschlag austauschen? Kann ja keiner überwachen, ist ja alles dezentral. Und dieser Gedanke, dass ja dieser sozusagen die Kritiker sagen, das ist ja gut, dass wir sozusagen zentralisiertes Internet haben, weil dann kann genau überwacht werden. Und dann sagen aber die Kritiker wiederum, ja, das ist aber scheiße, weil ihr überwacht dann ja auch Leute, die gar nicht überwacht werden müssten. Und diese Thematik verhandelt diese Dokumentation mit verschiedenen Akteuren. Ich fand es ganz interessant, da wird halt von einer so einer kalifornischen Startup, und es klingt alles total toll, und die wollen Internet auf dem Internet sozusagen aufbauen. Und klingt am Anfang alles toll und denkst dir so, es klingt wie so ein Kryptoscam, wie so ein Pitch für irgendwelche Investoren, die da Millionen reinstecken. Das klingt irgendwie fishy. Und dann wird's auf, dann verdunkelt sich auch so langsam das Bild und dann gibt's dann so verschiedene Tierstufen, die sind dann auch so, vor allem, das Internet soll ja frei sein, aber auf einmal heißen diese Tierstufen, die man kaufen kann, wie so alte Adelstitel, König, Kaiser, Fürst.
Ja, toll, nice, das geht wieder in eine gute Richtung, ich seh's schon.
Und dann wird irgendwann auch auf diesen Gründer, der mittlerweile natürlich nicht mehr Teil des Unternehmens ist, drauf zurückgekommen. Und der hat eine, ich will nichts vorwegnehmen, aber der hat eine sehr krude Weltansicht. Eine sehr krude Weltansicht.
Okay.
Ich sag mal so Richtung Cyberpunk-mäßige Weltansicht. Und nicht ja, die cool. gute Art von Cyberpunk.
Ich weiß nicht, ob es eine gute Art von Cyberpunk gibt.
Und dann ist halt das Schöne, dann wird der aktuelle CEO befragt von dem Unternehmen. So, ach ja, euer Gründer, ne? Der ist ja so ein bisschen fishy. Und in dem Moment, das finde ich das Allerbeste an der Serie, an dem Dokumentarfilm Send aufs Internet. Ich mag das, wenn Filme wenn Dokumentarfilme erschaffen, so Leute off-guard zu erwischen.
Jo.
Weißt du? Und dann fängt er an zu schwimmen. Weißt du? Dann fängt er an, ja, und dann hält die Kamera aber voll drauf und du siehst, jeder normal denkende Mensch guckt sich diesen Menschen an und weiß, der labert gerade so Bullshit und er versucht sich da zu winden, aber er kommt halt nicht raus. Und natürlich wird er keine Antwort auf die Frage geben, aber jeder hat eine Antwort bekommen im Grunde. Und allein wegen dieser Szene sollte man sich schon The End of the Internet angucken. Weil da sind Menschen, die es wirklich versuchen, aber in diesen ganzen Utopievorstellungen sind halt auch viele Dystopien versteckt. Und genau diese Fragestellung ist halt super interessant. Und da zum Beispiel könnt ihr euch einfach ein Ticket
Ich weiß nicht, das hört sich so ein bisschen so an, dass dieses zweite Internet, sagen wir mal, so ein bisschen an, so als wenn sich nachher da die ganzen Bitcoin-Miner und Krypto-Bros versammeln.
Auch eine reine Krypto-Bro-Veranstaltung. Also wirklich bei diesem, also es gibt, wie gesagt, dieses Projekt in Brasilien oder es gibt auch ein Projekt in Spanien, wo im Grunde, wir beide kommen ja vom tiefsten Dorf, wir haben ja miterlebt, wie schlechtes Internet richtig scheiße sein kann. Und die haben sich dann gesagt, ja, uns will halt keiner anschließen, haben wir halt selber gemacht. Und das fanden halt die Leute auch nicht so gut. Oder es geht um die Leute in Hongkong und China, die irgendwie versucht haben, Informationen aus dem Land zu schaffen. Deswegen wieder dieses Pro-Argument für dezentral. Ich meine, China super zentralistisch, alles unter strenger Zensur. Und die haben sich halt kreative Möglichkeiten gesucht, Informationen sozusagen an ausländische Journalisten weiterzuleiten. Deswegen super interessanter Film. Vielleicht ab und zu ein bisschen verkopft, weil es wird immer so, diese Übergänge sind immer so ein bisschen, wie ist das Internet eigentlich entstanden? Und dann werden so ein bisschen Archivaufnahmen gezeigt und immer diese Frage, das Internet so als Wolke zu sehen, als Metapher, das war mir ein bisschen zu verkopft, aber insgesamt trotzdem eine gute Dokumentation. Und ich meine, ihr seid für einen Fünfer seid ihr dabei. Also sucht euch eine Dokumentation auf, zahlt 5 € und ihr seid drin. Deswegen.
Ja, und da sind ein paar extrem interessante dieses Jahr dabei.
Ja. Extrem interessant. Wir werden euch nächste Woche auch noch welche vorstellen. Johannes hat sich auch noch ein paar ausgesucht. Ich habe mir auch noch eine dabei. Aber ja, siehst du? Ist doch toll, Internet. Ihr könnt einfach streamen.
Genau. Gibt doch Vorteile.
Also, checkt gerne mal das Stockfest ab. Und ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß damit.
Ist schön.
Gut, dann sind wir damit durch mit den Dokumentarfilmen. Wo wollen wir weitermachen? Wie gesagt, ich habe eine gigantische Liste. Wie hättest du es am liebsten?
Weiß nicht. Wollen wir mit dem normalen Programm und dann FFF zum Schluss machen?
Können wir machen.
Okay, sehr schön.
Okay.
Möchtest du anfangen, soll ich anfangen? Ich habe was Aktuelles, was mehr oder weniger Aktuelles und was weniger Aktuelles. Und halt Star Wars.
Okay. Die Frage ist, wollen wir mit Star Wars anfangen oder wollen wir erst die Kinofilme machen?
Ja, wir können gerne mit Star Wars anfangen.
Okay, lass uns mit dem Aktuellsten, würde ich mal sagen, anfangen, weil diese Woche ist die letzten 3 Folgen von Andor sind zu Ende. Die 2. Staffel von der Star-Wars-Serie von Disney, die über unseren Captain Cassian Andor geht. Und
Pilot ist er, ne?
Ist er Pilot?
Ich meine, er ist nur Pilot.
Also er ist Pilot, Attentäter, Spion, Informant, er ist eine Menge mittlerweile.
Vor allem Rebell, ja.
Vor allem Rebell und kommt ja von Tony Gilroy.
Genau, das ist, der ist der Writer, ne? Oder der Showrunner, wie man das
nennt. Genau. Und wir haben ja Andor die erste Staffel schon den absoluten Himmel gelobt. Würde ich jetzt mal so sagen, oder nicht?
Ja, doch, ziemlich.
Und ich muss sagen, Andor ist für mich wirklich die beste Star Wars-Serie aller Zeiten. Sie ist ja anders, wahrscheinlich als ein Clone Wars etc. Aber rein objektiv betrachtet jetzt auch mal, von dem Schauspiel, von der Dramaturgie, vom Aufbau, ist es wirklich eine Blaupause dafür, wie fantastisch das Star Wars-Universum genutzt werden kann. Und gleichzeitig macht mich die Serie so wütend, weil es mir immer wieder zeigt, was Star Wars leisten könnte und was wir abseits von Andor größtenteils bekommen. Und da sind gar nicht diese, wie gesagt, die Kinderserie mit gemeint, die wir auch beide ganz in Ordnung fanden. Ich weiß gar nicht mehr, wie sie heißt.
Du meinst die Animationsserien? Oder?
Nee.
Oder
die letzte
Skeleton Crew.
Die war ja auch fein für das, was sie ist. Ich kann die natürlich jetzt, die war gut. Sagen wir, die war gut.
Ja, aber die hat auf jeden Fall auch Spaß gemacht, ja.
Andor schafft aber es halt genau das, was ich immer wollte. Sie geht hin, nimmt dieses Star Wars-Universum, nimmt es ernst. Ich meine, die Filme sind Space Opera, Science Fantasy, irgendwas, ne? Ist halt auch fantastisch in sich, aber ganz andere Stimmung als Andor. Aber Andor nimmt es hin, erhöht es auf ein, ich würde mal sagen, schon erwachsenes Publikum und nimmt sich ernst und geht auch auf genau auf diese eine Zielgruppe und bleibt seinem Stil treu und versucht nicht überall schnappatmig irgendwelche Zielgruppen mit zu cashen. Und das macht wirklich die Serie halt so fantastisch.
Everybody's Darling is Nobody's Darling.
Deswegen auch Skeleton Crew war auch gut, weil es sich konzentriert hat auf diesen Kinderaspekt.
Ja, richtig. Ja, auf so ein Abenteuer für Kids. Ja, genau das. Und ja. Und da, daran scheitert Mandalorian, daran scheitern, wie heißt der, Acolyte?
Obi-Wan.
Ich weiß nicht, Acolyte, vor allem Obi-Wan und Book of Boba Fett, also bei den beiden bin ich mir teilweise gar nicht sicher, ob die überhaupt wissen, wofür die Charaktere stehen und wofür wir die Charaktere standen. Jetzt natürlich die Animationsserien mal vorweg, ne? Die sind halt größer. Da hast du auch Murks, da hast du aber auch ein paar richtig gute Folgen bei. Andor ist schon auch mit den Animationsserien die beste Star Wars-Serie.
Ich meine,
kenne ich irgendwelche nicht? Ich glaube, ich kenne vielleicht ein paar nicht, aber schon das Beste, was wir jetzt bekommen haben. Und ja, ich verstehe genau, was du meinst mit man denkt sich die ganze Zeit so, hätte man auch nicht schon vor ein paar Jahren machen können? So, ja, ich weiß, die brauchen ein bisschen Produktion und ein bisschen Aufwand, ist da ja auch reingeflossen. Ich meine, diese Serie schaut zu keinem Zeitpunkt schaut die scheiße aus. Aber die hat auch nicht diese extremen Dummheiten. Weißt du, wir sprechen ja, wir haben ja sehr häufig schon darüber gesprochen, über die gute alte Schranke bei Obi-Wan. Solche Dummheiten gibt's halt einfach nicht.
Also ich fand zum Beispiel, ich glaube, die Serie hätte nie das Licht der Welt entdeckt, hätte es nicht Rogue One gegeben. Ich glaube, Rogue One ist schon so ein Initialzünder dafür gewesen. Und Rogue One hat ja aber auch schon gezeigt, wie gute Star Wars-Serien, Filme gehen können. Also ich finde Rogue One durch und durch eine gelungene Adaption.
Ja, da war Star Wars Peak unter Disney. Rogue One.
Aber
also
mein Problem ist einfach, also am Anfang hatte ich noch, als mal ganz kurz, als Andor die zweite Staffel losging, war ich am Anfang noch so, wo will denn jetzt die Serie hin? Ne, ist so ein bisschen, also du hattest sehr viele Wechsel von Orten. Du hattest im Grunde so drei Storys, die so parallel zueinander liefen. Und natürlich, man sah schon, okay, die laufen aufeinander zu. Aber am Anfang war ich so ein bisschen irritiert. Vor allem von unserem Hauptprotagonisten Andor selber.
Ja, der Anfang der Serie.
Aber wenn ich jetzt noch mal in mich gehe, hat es trotzdem irgendwie gepasst. Also er war ein bisschen quatschig an sich, aber diese ganze Serie will im Grunde fast wie so ein Politik-Thriller, will ja so zeigen, so ein System, was langsam kollabiert und was langsam zerfällt. Und gleichzeitig will es aber auch es irgendwie schaffen, alles zu zeigen. Also der Geheimdienst von einem totalitären Staat und gleichzeitig auch der Widerstand, der aber erstmal irgendwie sich aufbauen muss und irgendwie klarkommen muss, wo sind wir eigentlich? Dieser Schritt, deswegen finde ich die Metapher auch ganz gut, dieses Quatschige, diese beiden Rebellengruppen, die sich gegenseitig an die Gurgel gehen und Andor mittendrin und eigentlich sind die alle auf einer Seite. Und dann guckst du dir halt die letzte Folge an und wir sind ja im Grunde vor Rogue One und die Professionalisierung der Rebellion ist sozusagen abgeschlossen, ist halt so ein riesiger Unterschied. Deswegen auch immer diese riesigen Zeitsprünge zwischen den Folge 3 und im Grunde gleiches Modell wie heißt das, Arcane. Immer diese drei Folgen, großer Zeitsprung und dann gucken wir weiter. Immer noch geiles Modell.
Ist da eine Verbindung?
Immer noch meiner Meinung nach beste Art, Serien zu releasen in diesem Turnus.
Ja, also, ich weiß nicht, das sind die Serien, bei denen ich es halt mitbekommen habe. Ich weiß nicht, ob es da noch andere gibt, aber 100% von denen, wo ich mitbekommen habe, waren bis jetzt gute Serien. Könnte vielleicht auch daran liegen, dass da tatsächlich gute Serien sind und die Aufteilung dann gut war. Aber vielleicht ist auch einfach das System schon ganz geil, weil wenn da mal eine schwache Folge irgendwo dazwischen ist, dann kriegst du die nicht so mit. Weißt du, das ist die. Also wenn eine von den drei Folgen, die rauskam, ja, wenn die dich zum Beispiel nicht so packt, dann ist ja scheißegal, weil du hast ja dann zwei andere Folgen, die dann gecarried haben. Hart.
Ja.
In dem Sinne.
Und Endor schafft es einfach, sich ernst zu nehmen und wirklich, ich glaube, ein Star Wars-Fan alles zu bieten. Du hast verschiedene Orte. Also du hast wirklich sehr viele verschiedene Orte. Wenn ich an Boba Fett denke, denke ich nur an diese eine verkrustete Scheißstraße da irgendwo mitten auf Tatooine.
Ja, wirklich.
Und hier hast
Wüste, du Wüste und eine Wüstenstraße. Fertig.
Ja, Garn. Und hier hast du wirklich verschiedene Settings, verschiedene Planeten, verschiedene Sets.
Der Vault, ne? Also dieses, wo die immer drin sitzen und die ganzen Mandalorian gedreht haben, das fühlt sich zum ersten, also Endor fühlt sich haptisch an. Weißt du, die Sachen sind da und nicht irgendwie auf dem Bildschirm. Klar, das haben die wahrscheinlich auch verwendet.
Natürlich, gab eine Szene, wo ich so kurz dieses Off-Gefühl hatte. Da flieht unser Protagonist mit der Senatorin nach der Rede. Und da laufen die, nachdem sie einen gewissen Kontakt mit dem Fahrer hatten, laufen die sozusagen in so einer Totalaufnahme von diesem Steg oder so zum Auto. Und da sieht man so ganz kurz, okay, das ist sehr viel CGI und die beiden laufen halt.
Also ja klar, die Hintergründe sind CGI, aber das Ding ist ja, lass es Sevilla sein. Ich weiß nicht, welche Stadt in Spanien war da, die ganzen Riesen, die so übertrieben haben. Ach Gott, ich guck mal nach und.
Nee, weil bloß da im Grunde passiert was, alle Leute rennen panisch weg, aber die CGI-Leute, die sie noch eingeführt haben, die laufen so ganz gemütlich. Das war ein bisschen off. Keine Ahnung. Vielleicht ist es mir auch in dem Moment nur genau ins Auge gesprungen. Man sollte ja auch nicht zu viel hinter The Cloud and Mirrors gucken. Aber trotzdem brillant. Ich mag's, dass die wirklich mal all in gehen und viel zeigen. Und vor allem, die Serie ist halt unfassbar erbarmungslos. Denen ist halt scheißegal, dass da Themen wie Völkermord, also in Disney-Produkten nie, allein, dass ich mal das. Ich hab die ganze Zeit gedacht, okay, ist Völkermord. Sprechen sie es auch aus? Sie sprechen es einfach an. Ja, ist ein Völkermord, der in der Serie passiert. Und dass das in der Star Wars-Serie überhaupt mal dieses Wort Völkermord vorkommt, hätte ich nie im Leben gedacht. Das zeigt zwar auch schon, wie ich schon im Grunde biased bin bei mittlerweile den Star Wars Serien von Disney. Aber ja, allein diese Folge da auf diesem komischen, eigentlich haben sie den Namen des Planeten 10.000 Mal gesagt. Ich habe ihn aber trotzdem vergessen.
Gorman, oder?
Gorman, genau. Allein diese Szene, wo halt dieser
Gorm?
Dieser, ich würde mal sagen, Coup stattfindet, dieser vorgetäuschte Rebellenangriff, ist eine fantastische Szene.
Ja, alles auf den ist eigentlich ganz smart. Ich meine, auch wie die Charaktere zu Ende gebracht haben, ist ja auch extrem gut. Weil theoretisch musst du ja, also Spoiler in Anführungszeichen, aber theoretisch weiß man ja durch Rogue One, wo es hingeht. Ja, und welche Charaktere man kennt und welche nicht, weil das ist ja das Problem, was Prequels haben. Die müssen ja irgendwie erzählen, wenn's einen Vorfilm gibt, wohin die Charaktere sind.
Ja.
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 Und
also, ich kann nur sagen, Andor ist, glaube ich, ein Pflicht-Watch für alle Star Wars-Fans. Und ich meine, Andor bricht ja gerade sogar einen Rekord nach dem anderen. Wird ja zum einen überhäuft mit positiven Kritiken. Andererseits ist die auch unfassbar gut geschaut. Und vielleicht in einem sozialen Markt zeigt das Disney endlich mal, dass diese Art von Serie vielleicht eine große Anhängerschaft und großes Publikum mobilisieren kann.
Übrigens, Parlamentsgebäude in Star Wars ist in Valencia.
Ah, Valencia, okay.
Valencia war es.
Und
blöd, dass die spanischen Städte alle gleich
sind. Auch wenn es im Grunde wehtut und wir ja wissen, wie es ausgeht, aber ich glaube auch, dass es maximal so ein bis zwei Staffeln gibt, ist auch eine sehr gute Länge.
Ja. Ja. Also klar, mit denen hätte ich auch gerne weitere 10 Staffeln haben können, aber ist okay. Jetzt können wir die Serie beenden und sagen, es ist eine super Serie gewesen. Punkt.
Ja. Und wie gesagt, das macht mich wirklich wütend, wenn ich das hier sehe und dann zum Beispiel einen Boba Fett oder einen Obi-Wan gesehen habe. Und ich meine, wenn man jetzt das Beispiel Boba Fett mal nimmt, das, ja, im Grunde ist es ja ein hochdekorierter Kopfgeldjäger.
Exakt.
Der im Ende seines Lebens ist. Ich höre schon Johnny Cash und hört das Lied, höre ich schon im Hintergrund. Ja,
ja, aber selbst der hätte noch mal wie ein Rambo rausrennen können.
Aber er ist halt.
Oder.
Ja. Also da war halt so viel Option, wo man auch ein bisschen hätte darker gehen können. Es ist halt so viel vertane Chance. Toll, dass Andor draußen ist, aber wie gesagt, ich habe zwar nicht viel Hoffnung.
Und dann verschwenden die einfach Cat Bane, ne? Muss man auch mal vorstellen. Er kommt ja irgendwie für die letzten Folge, kommt Cat Bane an und schiebt einfach. Und dann denkt er nur, ja, komm, und halt's Maul, was ist denn da los? Ehrlich. Ja, so, du kannst diese Remember Berries oder hier Remember That Guy von mir aus in Star Wars spielen, aber du sollst dann auch ein bisschen mit denen umgehen können. Wenn du weißt, dass eine ganze Serie über mehreren Jahren, und nicht nur Rebels, sondern auch die andere, wie heißt sie, nicht Rebels, sondern Clone Wars, nicht nur Clone Wars, sondern auch Rebels, den Charakter halt aufgebaut hat, dann kannst du nicht einfach irgendwie in der achten Folge von Boba Fett in einem super dummen Show-Off den Typen beziehen lassen. Also wirklich schwachsinnig. Guck mal, die Leute haben doch mitgekriegt, dass bei der Kill bei Star Wars 6 von Boba Fett komplett antiklimatisch war. Warum den gleichen Scheiß nochmal bringen?
Ja. Ich kenne ja die Kritiker, die sagen, ja, ihr guckt euch halt einen Film für Teenager an, was beschwert ihr euch eigentlich? Aber dann kommt Disney mit sowas hier um die Ecke und zeigt, ja, guck mal, wir können auch Star Wars für die Fans von damals machen, die jetzt erwachsen sind. Guck mal, wir können im Grunde gute Serien wir können sozusagen das Niveau anheben.
Ich meine, wie gesagt, wenn man vorher ankündigt, wie es ja in welche Richtung gehen soll, ist ja voll fein. Ich meine, wir haben ja nie erwartet davon, dass Skeleton Crew ein Polit-Thriller wird.
Genau, aber ich habe halt von einem Obi-Wan erwartet, da ist dieses finale Treffen sozusagen, bevor wir Teil 4 haben, zwischen dem Meister und dem Schüler, der mittlerweile auf der bösen Seite ist. Und dann kriege ich das. Leute.
Ja, so ein. Ja. Ey, ohne Scheiß.
Einer meiner Lieblingscharaktere, also, und dann kriege ich das. Und ich meine, Andor, also Cassian Andor ist so, ja, okay. Der ist immer noch nicht mein Lieblingscharakter. Aber der ist halt, der ist stellt halt leider Obi-Wan in den Schatten, einfach weil er die bessere Serie bekommen hat.
Ja, wirklich. Also, ich hätte gar kein Problem damit, wenn man einfach Obi-Wan retconnt. Oder muss man, na, doch, eigentlich wohl. Ach Gott, Redcon ist immer schwierig. Sollte man vielleicht nicht so leicht hinnehmen.
Es gibt halt auch nicht viel. Es gibt jetzt Andor ist brillant, dann hast du diese Ahsoka-Mandalorian-Reihe, die ist ja auch fein. Ich meine, dieses Baby Yoda, ein bisschen Case of the Day, Case of the Week-mäßige.
Das ist komplett dieses High-Action gar nicht.
Aber dazwischen die ganzen Serien, alle Müll. Ja. Die dachten sich nach Mandalorian muss alles so sein, noch ein bisschen witziger. Und mit jedem Charakter, den jeder cool findet. Weil Mandalorian kannte ja keiner. Da kannst du ja auch nichts kaputt machen. Das war ja auch, aber wenn die, da hätten die Fans gesagt, ja, okay, das ist halt so ein Mandalorian, lass sein Ding machen. Aber Obi-Wan und Boba Fett.
Und selbst Mandalorian verkackt's ja in der dritten Staffel. Also so wirklich mit Anlauf. Also da waren solche. Mich regen eigentlich wirklich diese Momente auf, die so selten dämlich sind. Wo jeder, der nur eine Sekunde über die Situation nachdenkt, seid ihr komplett dämlich. Wer hat das geschrieben? Und ja, von mir aus kannst du sagen, Endor übernimmt ziemlich viel aus der Realität. So what? Ja, also.
Ja.
Ja, dann nimm also halt Sachen aus der Realität. Es gibt super viele spannende Geschichten. Weißt du, verfilm doch einfach in Star Wars mal diesen, es gibt doch diesen Krieg um diesen Eimer. War of the Bucket, ja.
In Italien.
Verfilm doch einfach diese dumme Geschichte und selbst daraus wird mehr Content als, also dann im Star Wars Setting, ne? Und aus dem Scheiß wird mehr Content als jeder Boba Fett je hatte. Weil Boba Fett ist wirklich shit.
Ich weiß also, immer noch, im Grunde, du kannst klauen, bis sich die Balken biegen, ist scheißegal. Alien funktioniert jedes Mal so, du hast ein leeres Raumschiff, da ist ein Alien drauf, dann kommen Leute und müssen um ihr Überleben kämpfen.
Ja.
Funktioniert seit 5 Filmen. 6? Immer das Gleiche. Und trotzdem ist er effektiv. Wo ist der Star Wars Horrorfilm? Wo ist, keine Ahnung, einen Lehrer, es gibt so viele Fanfictions über, keine Ahnung, so einen leeren Sternzerstörer.
Ja, da gibt's dieses Buch von, ne? Mit den Zombies da drauf.
Mit den Zombie-Esken. Du musst es ja nicht eins zu eins nachmachen, aber mach doch irgendwas in die Richtung. Du hast riesige Raumschiffe und eine riesige Galaxie. Ich habe jetzt irgendwie erfahren, es gab irgendwie früher 4 Götter. Und eine davon war aber eine Sterbliche und die ist dann in den Brunnen des Wissens gegangen und ist dann wahnsinnig geworden und wurde dann von dem Sohn und dem Vater in ein schwarzes Loch eingesperrt, das sogar offiziell Kader.
Ja, ich weiß in die Geschichte.
Du hast alle Möglichkeiten, dann zieh dir doch irgendwas aus dem Arsch. Ja, sag einfach, da ist eine fette Seuche auf dem Schiff und es sind jetzt keine Zombies, aber da irgendwie.
Die müssen gar nicht aus dem Arsch ziehen. Das reicht einfach, wenn die gut klauen.
Ja.
Klaut einfach gut.
Nimm Alien, nimm irgendeinen anderen Science-Fiction-Horrorfilm und zack,
matsch die zusammen. Ja, oder übernimm irgendwas aus der Realität, geht ja auch ganz gut. Gibt spannende Geschichten aus der Realität.
Selbst,
die Masken ziehst du ein bisschen größer und das Star Wars Setting.
Selbst die Clone Wars Folgen waren gruseliger mit der Geschichte irgendwo auf was nicht Kamino.
Bei Grievous in seiner Fabrik oder
was ja, es gab verschiedene so an so Richtung horrormäßig auch in diesem ich weiß diesen wie in diesem Ameisenbau
bei Genosis.
Genosis, ja. Es gibt so viele Optionen, die man hat. Ja, Okay, wir reden uns wieder rein. Disney, mach doch mal was und mach verschiedene Settings. Andor hat funktioniert. Probier's doch einfach mal aus. Ja, ich weiß, großes Risiko, sehr viel Geld. Stakeholder wollen auf jeden Fall Risiko minimieren. Ey,
sehr viel Geld, ich glaub's nicht mal. Andor, wie viel Geld war bitte in Andor drin? Ja, das war jetzt keine Low-Budget-Serie von mir aus. Aber ich wette, in Andor steckt weitaus weniger Geld als in fucking Acolyte.
Endor hat ein enorm hohes Budget, Johannes. Die erste Staffel hatte 250 Millionen Dollar.
Ja, okay, dann sag ich nichts.
Die zweite Staffel beläuft sich. Stopp, die Daten sind von Google AI, aber der bezieht sich auf einen.
Ey, vertrau dem wohl. Ja, aber wie teuer war denn Acolyte?
Insgesamt beide Staffeln sollen sich insgesamt, also mit Marketing und allem. Also, wenn du beide Staffeln schlüsselfertig übergibst, 645 Millionen.
Hm. Okay.
Also ich gebe dir schon recht, aber man kann ja auch...
Gib mir 100 Euro, ich schreibe euch eine bessere Serie.
Aber man kann ja auch günstiger, vor allem Horror ist ja günstiger. Du kannst ja mit 15, 20 Millionen Horrorfilm machen, der enorm krass ist.
Wohl wahr.
Dann legst du halt Disney-mäßig 50 obendrauf. Das ist wahrscheinlich für Disney-Verhältnisse immer noch Low-Budget mit 60 Millionen. Naja, okay, wir haben leicht reden, aber trotzdem probiert euch aus. Und weiß bitte gebt mir nicht noch ein Boba Fett. Also ich meine, was steht jetzt?
Ich bin mir manchmal, wir haben leicht reden, ich bin mir manchmal nicht sicher. Ich glaube, fast jeder kriegt das besser hin, günstiger zu filmen als die Leute bei Disney. Aber du musst halt einfach mal ein bisschen die Kontrolle abgeben. Und klar, du darfst ja deinen Stuff drüber gucken und sagen, nee, das können wir nicht machen. Aber doch ruhig mal ab.
Aber wir haben doch jetzt Ahsoka Staffel 2, die kommt.
Yes, da kommt jetzt richtig viel. Ja, da kommt der Mando-Film. Also das soll so ein Abschlussfilm sein für Grogu und Mando. Dann kriegen wir den Ryan Gosling Starfighter. Ich glaube, so soll der heißen. Der soll nach Episode 9 spielen.
Es gibt einen Star Wars New Jedi Order. What is that? Teil 10, okay.
Ich weiß nicht, ob... Also ich weiß nur, dass es Starfighter...
Starfighter, okay.
Okay, stimmt, da sollte noch so ein
Film Star Wars Skeleton Crew, Andor Staffel 2, Ahsoka Staffel 2, Star Wars Maul, Shadow Lord.
Ja, stimmt, Darth Maul kommt noch.
The Mandalorian Staffel 4, dann gibt's A Druid Story.
Ich glaube, die soll nicht kommen.
Wird auch immer A
Druid Story. Das glaube ich.
Ach, das über C-3PO und...
Ja, okay.
Ich weiß nicht, ob das... Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich eher was für Kinder. Animationsserie, ja. Dann der Grogu-Film und Star Wars neue Trilogie soll irgendwann kommen. Star Wars Starfighter, ja, hast du recht.
Stimmt,
es kommt dieser Star Wars-Film von Taika Waititi.
Ja, wenn
was
er nicht
in der immer Welt das ist. Wird. Ey, ja, selbst ein Jojo Rabbit in Star Wars würde ich feiern. Ganz ehrlich, bin ich dabei? Ja. Aber da muss es schon ein guter Gag sein. Ich würde selbst eine nackte Kanone in Star Wars feiern. Besser als der Humor, den die witzig finden.
Wohl wahr.
Gut, lass uns nicht Lando Dawn of the Jedi.
Lando-Serie wäre vielleicht noch spannend.
Wird's geben.
Ja, aber. Ach oh Gott.
Mit, mal gucken. Donald Glover.
Genau. Die kann von mir aus dann
okay.
mitproduziert werden von Taika Waititi. Keine Ahnung, ich raff gar nicht, wie es in welche Richtung das geht. Ich meine,
Disney auch engagiert uns, Leute, ihr sprecht doch Deutsch.
Die Ryan Johnson-Filme sollen ja auch noch kommen, aber ob die nach 8 weggeschmissen haben, man weiß es nicht.
Hoffentlich.
Naja. Nicht hoffentlich, ja. Wohl wahr.
Vor allem, ich finde, Style 7 fängt ja noch stark an und dann hat er stark nachgelassen.
Ja, ich meine, Teil 7 ist eine gute Grundlage.
Teil 7 ist halt so, wir spielen, also Stakeholder-Management, wir gehen auf Nummer sicher, da geht eh jeder ins Kino. Da können wir nichts falsch machen.
Aber wir haben halt aufgebaut. Wir haben viel Potenzial in allen Richtungen.
Ja.
Und 8 ist halt einfach so
stark nach.
Ich wollte die erste machen. Ich mache noch mal alles von vorne. Und Teil 10 ist, wir müssen die Trilogie zu Ende bringen.
Ich meine,
wir haben ja noch gar keine Geschichte aufgebaut. Ja,
ich möchte ja unbedingt ein Star Wars Format machen. Da werden wir wahrscheinlich dann irgendwann mal auch zu den Filmen kommen. Das wird bestimmt witzig werden.
Ja, cool, da kann ich. Vielleicht ist das ein Rewatching, tut richtig gut, weil ich habe von vielen gehört, du musst den noch ein zweites Mal gucken, dann gefällt dir der besser. Ich guck den nicht ein zweites Mal, da tut mir in der Seele weh bis jetzt. Ja, von mir aus. Können wir mal machen, wenn wir dann bei Folge.
Gut.
Folge 18. Episode 18.
Okay. Weißt du noch, wie Episode 8 heißt?
Last Jedi oder so, ne?
Ja, die letzten Jedi.
Letzten Jedi, ja, okay.
Folge 9. Also Film.
Da war irgendwann mit Skywalker.
Der Aufstieg Skywalkers.
Ja, okay.
Und 7 Teil 10
heißt dann. Ja?
7 war, weiß ich ja. Das Erwachen der
Palpatine. Macht. Ich komme nicht drauf klar. Ey. Ja, okay. Star Wars, also wirklich, wie man mit voller Karacho gegen die Wand fahren kann.
Gut, lass uns weitermachen. Sonst verquatschen wir uns hier bei Star Wars und die Folge dauert 4 Stunden.
Wohl wahr. Wir haben noch Star Wars 3 geschaut im Kino.
Stimmt. Aber da würde ich jetzt... Wollen wir darüber reden?
Weiß nicht. Ich sage immer nur so, Dialoge sind halt echt Mist. 10 von 10 Filmen.
Ja, genau das meine ich halt. Also ich kann die Kritiker verstehen, die sagen so, ja, wieso seid ihr eigentlich so, was ist euer Problem mit Qualität? Habt ihr eigentlich mal Star Wars gesehen? Und Star Wars hat natürlich enorm viele Schwächen. Aber allein, dass man Science Fantasy in der Größe hat, ist es genial. Es kann sich ja weiterentwickeln. Ich habe ja nicht gesagt, dass... Ich bin nicht so ein Hardliner, der sagt, ja, 4, 5 und 6 ist da die Wahrheit. Oder 1, 2 und 3 ist die Wahrheit. Aber man kann ja immer und immer ein bisschen besser werden. Ich fand die neueren, auch wenn ich als Ketzer dargestellt werde, ich fand 1, 2 und 3 besser als 4, 5 und 6. Persönlich. Das heißt nicht, dass die objektiv besser sind. Subjektiv finde ich die besser. Und ich dachte, 7, 8 und 9 können ja noch besser werden. Ja, warum denn nicht noch besser? Anscheinend ja nicht. Falsch abgebogen.
Ja.
Ja. Ich mag das, wenn also, so ein Franchise eher mit den Fans wächst, als neue Fans zu erschließen, weil ich glaube, die neuen Generationen haben ihre eigenen Filme und Serien und wollen nicht mit Serien aus den damaligen Zeit. Obwohl bei uns hat es ja auch geklappt mit 1, 2 und 3, aber...
Genau, man sollte aber auch nicht einfach komplett die Leute abloggen, ne?
Nee, also...
Also so ein bisschen die reinholen darf man ja, dafür ist ja so ein 7 perfekt gewesen.
Ja, aber ich meine, zum Beispiel Star Trek funktioniert da ja sehr gut. Also es gibt ja diese Serie, die eigentlich so hardcore 80er, 90er Jahre, 2000er...
Ich weiß nicht, ich habe von einer Serie mitgekriegt, die komplett abgehatet wird von den Fans
bei Star Trek.
Aber ich kenne mich da nicht aus.
Oder zum Beispiel, nimm mir das Beispiel, jetzt habe ich es vergessen, ich hatte es gerade im Kopf, ich kann es ja nicht mehr sagen, ich habe es vergessen. He-Man hat ja auch einen neuen Sommer bekommen mit Shiva und...
Ja, und dann kam die Animationsserie, die alle hassen.
Es gibt auf einmal Castlevania, irgendein Spiel aus den 80ern, eine wirklich... bei Netflix eingeschlagen wie eine Bombe. Es gibt Möglichkeiten, solche Sachen auch cool, modern wiederzubringen, ohne, glaube ich, die alten Fans zu vergraulen. Deswegen, einen Mittelweg finden und nicht sagen, ja, fickt euch, alte Fans, ihr habt die Obi-Wan, ach ja, wir behandeln ihn wie Scheiße, weil wir ihn in eine Kackserie stecken. Und die neues Publikum sagt, ja, was ist das denn für eine Scheißserie einfach? Ja, also ich habe noch, also keine Ahnung, vielleicht habe ich mich auch falsch umgehört, aber ich habe noch niemand gehört, der noch nie Star Wars gesehen hat, gesagt hat, boah, ich habe jetzt mal mit diesem Obi-Wan angefangen. Ich, keine Ahnung, was das für ein Universum ist, aber das war eine tolle Serie.
Ja, wirklich.
Habe ich noch nie gehört. Meldet euch gerne, wenn ihr gesagt habt, ihr habt mit Obi-Wan angefangen oder keine Ahnung, ihr seid mit Star Wars 8 gestartet und dachtet euch, boah, da muss ich mal mehr von gucken. Vielleicht gibt es da ja noch mehr von.
Mir tut es ein bisschen leid für die Darsteller, die sich denken so, boah, geil, ich habe Lizenz für Star Wars bekommen, ich darf da jemanden spielen. Und dann bist du irgendwie die dritte Schwester da für Obi-Wan und hast den beschissensten Auftritt und bist einfach komplett abgehatet. Denkst du so, ja, geil.
Ich meine, es ist ja ein
Star
bisschen so
Wars.
wie Marvel, wenn man es jetzt vergleicht. Also wir haben so viele Serien und Filme mittlerweile. Marvel natürlich noch ein bisschen mehr. Aber wenn man einen Avengers Endgame guckt, dann muss ich doch verlangen, dass man vorher die Filme gesehen hat. Würde ich zumindest für mich behaupten. Und
Ja. Wäre von
das ist halt ein
Vorteil, genau.
geschlossenes System. Du fängst halt am Anfang an oder du musst nicht alles sehen, aber du brauchst halt eine gewisse Basis aufbauen. Ne? Du hast gewisse Hürde und genauso finde ich es bei Star Wars. Es ist nicht verwerflich, dass man schon mit dem Fokus auf die Fans macht und dann
Das
zusätzlich
ist
dazu Neuerungen reinbringt. Ist ja alles fein, aber dieses, okay, ich mache jetzt alles neu, so wie ich das will, das ist halt scheiße.
Jetzt interessant, was Dingens macht, weil der Mando, wenn es ja wirklich ein Mando-Film wird, ob der versucht auch, die Leute abzuholen, die die Serie nicht gesehen haben.
Also ich fände es Quatsch.
Ich fände es auch Quatsch. Also du kriegst ja nicht in der Mando-Grogu-Serie, wenn du Film rein, wenn du weißt, dass da
Also,
vorne
wie gesagt, man
drei
kann ihn ja
Extras
so
drin waren.
gestalten, dass man so ein bisschen die Leute abholt. Es gibt ja diesen ganz
Ja, klar.
klassischen Opener, wo dann nochmal zusammengefasst wird, wer sind die beiden, wo kommen sie denn her? Das dauert ein, 2 Minuten, ein bisschen animierte Gezeichne, alles fein. Hast die Leute mit ins Boot geholt.
Ja,
Aber
perfekt.
dieses so tun, als wenn es die Serien im Grunde nicht gegeben hat, in Anführungszeichen, ist halt scheiße.
Ja. Oder machst den Rolltext. Den Star Wars
Den
guten Rolltext, um die
Restaurants-Rolltext,
Leute
ja.
abzuholen. Wenn ich lesen kann, fuck it.
Gut. Frage an dich: Wie viele Filme hast du außerhalb des Fantasy-Filmfests noch geguckt? Waren das die zwei?
Zwei Filme, eine Serie. Ich kann die
Okay.
Serie ganz schnell aber machen, weil
Ja,
es
danach hau ich
tierisch
meine
gestaffelt.
Serie ganz schnell raus.
Und ich habe die auch nicht ganz durch. Wir waren ja gerade bei Castlevania. Gibt ja so etwas Ähnliches, aber im Sinne von nicht Rumänien, England, Frankreich. Was nachher alles. Ne, England spielt gar keine Rolle. Was, wo ja Castlevania spielt. Ich habe was aus Griechenland. Ohne Vampire.
Ah,
Dafür
mit
mit
Göttern?
Göttern.
Ah, ja.
Ja, genau.
Blood
Ich
of
habe
Zeus.
genau Staffel 3 geschaut. Ich habe die nicht ganz zu Ende. Ich glaube, ich bin bei der letzten Folge. Die habe ich nicht mehr geschafft zu gucken. Geil. Keine Ahnung, ob es zu Ende bringt, weil irgendwie, also die Stakes sind high.
Ist immer noch richtig schmantig, also schön spritzt da noch das Blut.
Ja, ein bisschen weniger als sonst, aber ja, theoretisch immer noch. Aber die Stakes sind viel zu high. Weißt du, wir sind jetzt an dem Problem, wo die Superhelden, also die Götter, überhaupt nicht mehr vergleichbar miteinander sind, weil wir haben ja so einen Demi-Gott, also ein Sohn von Zeus. Und der ist so groß wie ein Mensch. Und dann gibt es ja die Götter, die sind irgendwie nur noch 2 Köpfe größer. Das wirkt immer ganz komisch, wenn die miteinander reden, weil die sind halt so riesig. Und jetzt gibt es Titanen, die neu beschworen wurden. Das sind halt einfach Berge. Das sind einfach Kaijus. Literally.
Ja.
Also Menschen-Kaijus. Wie heißt der? Boah, wie heißt der? Ich wollte Odin sagen, aber Odin stimmt ja gar nicht. Wir sind ja hier
Zeus?
immer den Griechen. Nee, Zeus nicht.
Hermes?
Der Vater von Zeus. Kronos, glaube ich, ne?
Kronos?
Der Vater von Zeus,
Der Titan.
genau, den die umgebracht haben oder verarscht haben, versiegelt haben, weil der
Alle
die umbringen
versiegelt
wollte.
worden.
Genau, der kommt jetzt wieder, weil die.
Lass mich raten, er ist
Ja.
sauer.
Er ist sauer, genau, hat seine Titan-Bros beschworen. Ist alles Riesen. Und die wollen jetzt alle Olympier töten. Und alle, die Olympier anbeten. Und deswegen kriegst du so Bilder of Mass Destruction. Aber ich habe halt gar kein Verhältnis mehr zu den Kräften irgendwie. Irgendwie,
Ich
weißt du,
meine,
Zeus soll mega strong sein, aber Zeus ist ja auch irgendwie versiegelt worden. Hades hat gar keine Chance, weil Hades hat irgendwie so eine Beziehung, wodurch der komplett bearbeitet wird. Und Poseidon soll ja eigentlich auch relativ strong sein, aber Poseidon spielt hier überhaupt gar keine Rolle. Wirklich kompletter Lappen. Der ist nirgendwo. Die Welt braucht Hilfe und Poseidon einfach so, ja, ich bin am Schwimmen. Tschüss.
diese Überdimensionierung macht ja schon Sinn. Also rein jetzt vom
Ja.
Geschichtlichen, also was heißt geschichtlich, aber die haben ja geglaubt an die Götter und an die Titanen Ich meine, Atlas, einer der Titanen, ist ja der Typ, der die Erde trägt.
Ja, genau, der kommt ja auch vor. Der trägt aber in der Unterwelt so eine Art Erde.
Aber ist das die richtige, also ist das die, ist das das Ende? Oder kommt
danach? Ja, ich habe keine Ahnung.
Okay.
Mir fehlt noch eine Folge, aber also du kannst in der Folge ziemlich viel zu Ende bringen, wenn du es relativ schnell machst. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass es einfach nochmal weitergeht. Vielleicht ist es die Final Season. Gut möglich.
Okay.
Wie gesagt, durch die anderen Staffeln hast du ja auch bekommen, dass das jetzt irgendwie zu Ende gehen sollte. Es werden immer noch so kleine Sidetracks genommen, damit hier Heron heißt der, glaube ich, also der Protagonist, damit der was zu tun bekommt. Und ganz zum Schluss ist der anscheinend so stark wie ein Titan. Aber ich habe es auch noch nicht so ganz gerafft. Also irgendwie ist so diese Power, also das kennt man ja, dass das Power-Level von Superhelden in Superheldenfilmen, dass du gar kein Verhältnis mehr hast. Weil sie sind so stark, wie die halt eben stark sein sollen. Und genauso ist das auch hier. Also, ja, du bist halt einfach nur irgendwie so ein komischer Demigott. Ja, ich besieg mal eben kurz den Stärksten, den es gibt. Weil die Bestimmung das vorsieht. Aber was zur Hölle? Naja, kein Plan. Mir auch scheißegal, es sind nette Bilder, die haben coole Landscape-Zeichnungen, also von diesen vom Olymp und alles darum. Die Charaktere sehen alle ultimativ gut aus. Das ist halt wirklich bescheuert. Wirklich jeder. Wirklich durch die Wand weg, jeder. Selbst der Höhlentroll hat etwas. Das ist okay. So bescheuert. Ja. Komplett bescheuert. Der bescheuert ausschauen tut immer noch Kronos, weil der hat irgendwie so auf seinen Kopf so Marken, so Markierungen. Das sieht ganz seltsam aus. Naja.
Blood and Zeus. Blood of Zeus.
Blood of Zeus, ja. Es ist okay. Wenn du die anderen Staffeln auch geschaut hast, dann willst du das hier wahrscheinlich gut zu Ende bringen, wenn es überhaupt das Ende ist. Aber alles danach kann ich mir gar nicht mehr vorstellen, weil wir sind jetzt an einem Power-Level. Ich habe keinen Plan. Also, was soll denn jetzt noch passieren? Da muss jetzt ein Weltenvernichter kommen und dann muss alles ins All stattfinden. Aber das wäre ja schwachsinnig. Rede über Schwachsinn bei sowas. Ja, witzig.
Gut. Ich mache mal weiter. Ja. Ich habe nämlich auch eine Serie geguckt.
Genau.
Kann ich schnell weitermachen. Der Gärtner ist eine Serie auf Netflix, eine spanische Serie und ist im Grunde das spanische Dexter. Okay. Es geht nämlich um einen Gärtner namens Elmar, gespielt von Alvaro Rico. Und der hatte einen Autounfall als Kind und hat jetzt keine Emotionen mehr. Also ist emotionslos.
Und deswegen baut er Pflanzen an.
Deswegen, also er mag halt Botanik und so. Und seine Mutter, die haben so eine, wie nennt sich das? Gärtnerei. Und er ist auch ausgezeichnet für, keine Ahnung, Gärtner, bester Gärtner Spaniens und so. Und der ist aber auch Auftragsmörder. Der tötet seine Opfer und vergräbt die dann und pflanzt dann darauf einen schönen Garten. Weil so eine Leiche ist relativ gut zum Düngen. Und okay. Sie wollen die ganze
Zeit. Aber das ist einfach nur so ein Thriller-Krimi-Gedöns.
Ja, genau. Es ist ganz Thriller. Es ist in Wirklichkeit eine Liebesgeschichte auch noch, denn er hat einen Tumor im Kopf und der Tumor drückt gegen seine Verletzung und deswegen kann er wieder Emotionen spüren.
Und zwar Liebe.
Und zwar Liebe, denn er verliebt sich in das eigentliche Opfer, was er töten sollte, nämlich die gute Violetta. Und die Violetta hat auch eine schlimme Geschichte.
Ach, der ist Auftragsmörder.
Er ist Auftragsmörder. Ja, okay, genau, okay. Also es ist nicht so wie Dexter, dass er immer die Bösen umbringt, der bringt einfach den um, der am meisten zahlt. Und die Violetta soll eigentlich sterben, weil sie vermeintlich ihren Ex-Freund umgebracht hat. Und ihr Ex-Freund, sie sagt immer, er ist vor eine Brücke gesprungen. Und die Mutter sagt aber, nee, du hast sie geschubst. Und deswegen bezahlt die Mutter, weil die unfassbar reich ist, die Mutter von Elmar, dass sie die Violetta umbringen soll. Und sie verlieben sich aber. Und dann beginnt so ein Spiel aus, du musst sie jetzt aber endlich mal umbringen. Und er sagt, nee, ich will meine Emotionen behalten. ist so ein bisschen Soap-Opera-mäßig. Ich habe es auch mit einer sehr schlechten englischen Übersetzung, also Dub, gehört. Ist ganz nett, mehr aber nicht. Und das Ende ist richtig kacke, meiner Meinung nach. Deswegen, der Gärtner müsst ihr euch jetzt nicht unbedingt angucken. Aber wenn ihr sagt,
aber das spanisches Cover ist Hammer.
Was?
Das Cover ist Hammer.
Das Cover ist Hammer. Generell das Intro ist sehr cool. Und die Locations sind halt sehr cool. Also das spielt halt wirklich so im botanischen Garten und in dieser Gärtnerei. Und das sieht alles sehr hübsch aus.
Ich finde an Pflanzen, ich finde die irgendwie, Pflanzen haben irgendwie was extrem Gruseliges. Ich weiß nicht warum, aber das ist ja auch was Annihilation so ein bisschen durchbringt.
Das macht er auch so ein bisschen. Also er arbeitet nicht nur als normaler Gärtner, wo du normale Blumen kaufst, sondern er macht so kleine Schaugärten. Und da sind auch einige dabei, die so nicht mehr natürlich aussehen. Die sehen schon wie von so einem fremden Planeten aus. So ein bisschen unnatürlich. Und unter diese Schaugärten vergräbt er halt die Leichen.
Ja. Kennst du, was ich so meine, ist, kennst du, wenn du eine Pflanze hast und die ist einfach in einem Topf drin, ne? Und ja. Die wurzelt ja unten drin so ein bisschen. Das ist schon der Sinn der Pflanze, ne? Die Wurzeln sollen Nährstoffe aus der Erde ziehen und bla bla bla. Aber der Topf gibt ja die Größe vor. Und wenn du die dann umtopfst, ne, dann rausnimmst, dann siehst du halt immer dieses Stück Erde, wie sich die Wurzeln da komplett, wie so ein Parasit da komplett reinfressen. Ich finde, das sieht so eklig aus. Ich weiß nicht warum. Pflanze so schön, aber die Wurzeln das ekelhafteste überhaupt. Das ist wirklich so widerlich. Also wenn du zu spät rauswurzelst, wenn die wirklich schon komplett gegen den Topf drücken.
Ja, wie so ein wirklich. Pilz. Ich hab ja auch so
eine. Ja, wie so ein Tumor, wie so ein. Uah, ekelhaft.
Ich habe ja ganz, hier ganz auch widerlich. So eine, wie sagt man, einen Avocado-Kern, den ich gerade anpflanze, in so einem durchsichtigen Topf. Mhm. Und da sieht man auch so richtig, wie die Wurzeln sich so langsam ausbreiten und die Erde in Beschlag nehmen und sich da so richtig reingraben.
Ja, ist ja wie so ein Parasit. Ja, und das ist witzig, weil wir reden über Pflanzen, das ist ja eigentlich was ganz Schickes, aber ja, irgendwie finde ich, Pflanzen haben was Gruseliges. Damit, Karas, sollte man mal was machen. Filme. Hier gebt ihr eure Ideen. Ich gebe euch nur, was ich eklig finde. Das hat so was wie diese Lochphobie. Es gibt ja auch so was, ne?
Ja. Weißt du, was ich eklig finde?
Ja, nee, keine Ahnung.
Terrorismus. Und deswegen befinden wir uns im Jahre Hammer. 2006, und zwar im tiefsten Irak mit einer Truppe, ich weiß gar nicht, ob es Marines oder Navy Seals sind, und die besetzen ein Haus zur, wie sagt man, Aufklärung. Und Das Witzige ist, der Film fängt an wie, ich habe es dir schon mal einmal kurz gesagt, der Film fängt an wie, scheiße, heute habe ich wirklich Probleme, meine Gedanken zu ordnen. Wie ist der Horrorfilm mit dem älter und jünger werden?
Mit dem älter und jünger werden? Old, oder?
Nee. Mit der Operation. Ach, der jetzt hier fast nicht Oscar gewonnen hat, aber viele Preise.
Ach so, Substance.
Genau, er fängt an wie Substance, nämlich mit sexy Sportclips. Und dann kommt dieser Hardcut und auf einmal befinden wir uns auf einer dreckigen Straße irgendwo im Irak in der Nacht. Und sie besetzen halt ein Haus, unsere Einheit, und machen so ein bisschen Observation. Und das Problem ist aber, sie werden dabei entdeckt. Und plötzlich ist der neue Film von Alex Garland. Und plötzlich bricht die Hölle los. Und sie müssen es irgendwie schaffen zu evakuieren. Und wir haben halt 90 Minuten oder 95 Minuten und es ist sozusagen in Echtzeit gedreht. Also wir verfolgen 95 Minuten lang unsere Einheit, wie sie versuchen, irgendwie aus diesem Haus jetzt rauszukommen und aus diesem Kriegsgebiet zu verschwinden. Und dabei ist halt viel Schreierei, viel Schießen. Man sieht den Gegner nicht wirklich und es geht so mit dieser Belastung um. Du siehst den Gegner nicht und unsere Soldaten wissen, okay, wir sind hier in dem Haus, hier sind wir sicher, aber wir müssen raus. Aber wenn wir rausgehen, werden wir dann wahrscheinlich erschossen.
Ja.
Und gleichzeitig ist es super schwierig, Unterstützung zu kriegen, weil es ist so ein koordinierter Angriff von den Gegnern.
Also, ich habe gehört, der Film soll ab dem Haus komplett in Echtzeit spielen, aber also, weißt du, der Film dauert eine Stunde, was weiß ich. Und die Stunde in dem Haus und in dem Einsatz ist halt eine faktische Stunde in echt gewesen. Ja, das ist
korrekt. Aber, also wir überspringen diese Nacht, wir werden nicht die ganze Zeit, also die kommen in der Nacht an und dann gibt es diesen Cut, wir sind am Tag und ab da ist es in Echtzeit.
Krass. Also eine Stunde lang mit denen und
Und ja, also ich meine, man kann dem Film wahrscheinlich viel abgewinnen. Er zeigt halt sozusagen die gerade die nicht nur physische, sondern auch psychische Belastung im Krieg. Er zeigt natürlich schreckliche Bilder. Er ist audiovisuell eine richtige Wucht, weil du hast diesen Dreck, der da durchspielt. Du hast diese Schüsse, die im Kino förmlich an dir vorbeifliegen. Und es gibt auch immer so einen Manöver, das einfach nur, um den Gegnern Angst zu machen und die Sichtfeld zu nehmen. Dann fliegt nämlich immer, ich weiß nicht, ob es eine F-16 oder F-35 ist, fliegt so ganz knapp über die Straße. Und dann hast du natürlich diese Wucht von den Triebwerken, die den ganzen Dreck aufwirbelt und alles am Dröhnen ist. Und das ist schon beeindruckend. Und der Film schafft es tatsächlich auch durchgehend, die Spannung hochzuhalten. Also man könnte jetzt denken, okay, ist es interessant, eine Stunde lang Leuten zuzusehen, wie sie im Haus hocken. Aber der Film fängt halt so an, so die Daumenschrauben anzuziehen und immer weiter. Und es läuft natürlich auf diese Konfrontation hin, die natürlich am Anfang noch nicht startet. Aber du siehst jetzt da nicht irgendwie Leute umfallen viel, weil Schießerei, sondern es wird vielleicht viel aus dem offenen Fenster geschossen. Du weißt aber gar nicht, wohin. Und ja, es ist so ein Anti-Kriegs-Denkmal, würde ich schon fast sagen, weil es ist schon, am Ende ist dieses so in Richtung American Sniper-mäßige schon amerikanisierte Verehrung unserer Veteranen, weißt du?
Mhm.
Dieses, guck mal, das sind die echten Leute dahinter gewesen und die beiden waren auch bei den Dreharbeiten dabei und haben ihre Erfahrung geschildert. Und im Grunde ist das bloß so ein kurzer Einblick von einem der tausenden Einsätzen, die die US-Regierung halt im Irak gehabt hat.
Okay. Also kein,
ist kein Antikriegsfilm, ist auch kein Pro-Kriegsfilm, ist so einfach so ein Blick. Ich glaube, da kann jeder, man kann es in beide Richtungsweisen lesen.
Ja, mir kam es so ein bisschen so vor, als wenn Alex Garland, nachdem er halt hier diesen Civil War inszeniert hat, hat er gedacht so, jetzt möchte ich nochmal Waffen inszenieren. Das hat mir Spaß gemacht.
Ja, so hundertprozentig. So sieht auch am Ende, ist wie so ein kleines Making-of, wie sie es auch gedreht haben. So sieht's auch aus.
Wow. Wirklich Bock, nochmal Waffen zu inszenieren. Für A24, ne?
Ja, so richtig A24, auch richtig so mit so geschulten natürlich Navy Seals, die dann genau sagen, wie man sich bewegen muss als Schauspieler, wie die Abläufe sind. Und die hat versucht, wirklich so einen, ich würde schon fast sagen, Nachstellung eines Einsatzes, der nicht sehr gut gelaufen ist, aber 1:1 Nachstellungen.
Ja.
Ja, ne?
Ja, cool. Ende. Der A24 hat momentan gerade nicht so einen Lauf.
Ich weiß nicht, ob der gut ankam oder nicht. Also ich meine, der Civil War ist ja anscheinend sehr gut angekommen, was finanziell angeht. Oder täusche ich mich gerade massiv?
Civil War, glaube ich, wohl, aber
Civil War ist, glaube ich, ziemlich gut angekommen.
Ja, ja, die hatten aber jetzt hier dieses J2K, der soll kompletter Flop gewesen sein. Und Death of a Unicorn soll auch ziemlich scheiße sein.
Na gut.
Was spannend ist.
Ja, aber ein paar Tiefschläge muss er ab.
Ja, genau. Ja, kann ja nicht alles geil sein. Deswegen sagen die Leute, jetzt ist das Ende von A24. Ja, come on. So schlimm ist es auch nicht. Aber falls ihr was Neues braucht, Neon. It is Neon, wenn ihr es haben wollt.
Neon.
Neon, das Filmstudio. Den mal im Auge behalten, was da jetzt bald noch zu kommen könnte.
Frage ist, soll ich direkt weitermachen? Weil ich habe noch drei.
Ich habe noch zwei, aber du hast, glaube ich, aktuelle Filme, deswegen mach du mal ruhig. Das
sind alles aktuelle. Was heißt aktuell? Ich werde immer aktueller. Der nächste Film, ja, den ich euch anbieten kann, ist ein Film mit Lawrence Fishburne und John Bernthal. Und jetzt, wenn ich es euch sage, dann wisst ihr es. Und Rami Malek. Nämlich der Amateur. The Amateur. Ja. Ist,
okay, der hat mich halt überhaupt nicht gecatcht, aber erzähl mal.
Ja, Rami Malek ist Analyst bei der CIA und er ist halt so, ne, er ist so Abhördienst, sammelt Informationen und John Bernthal ist so der Cool. Der wird auch The Beer genannt, der ist so der James Bond. Der ist im Ausland in Einsätzen. Das Problem ist, Rami Maleks alias Charles Heller, seine Frau Sarah, ist auf einer Konferenz in London und da findet ein Terroranschlag statt und 4 Leute sterben und eine davon ist seine Frau.
Ach, dieses Terrorismus.
Dieser Terrorismus, die ganze Zeit, der zieht sich durch all meine Filme. Und Rami Malek sagt sich, jetzt ist Schluss. Ich bin zwar ein Computer-Nerd, aber ich werde jetzt die Mörder meiner Frau umbringen. Ich will Rache. Hm.
Das ist einfach Taken in realistisch, oder?
Genau. Oder er ruft die nicht an.
Pseudo-realistisch.
Sondern er muss sie erstmal finden mit seinen Informatiker-Skills. Gleichzeitig versucht die CIA dieses Ganze, weil die Leute dahinter sind ein bisschen shady, aber auch anscheinend ein bisschen mit der CIA verbandelt. Deswegen versuchen sie es so ein bisschen unter den Tisch zu kehren. Bloß Rami Malek sagt, Leute.
Oh mein Gott, nein, wirklich? Er ist sowas so.
Ja, ja, ja.
Ein Mann geht selbst in den Krieg. Doch.
Es sind größere Gewalt. Die Stakes sind wesentlich higher. Aber er hat ein Druckmittel. Nein. Denn er erpresst seinen Chef. Der sagt nämlich, ich weiß, was ihr am Dreck am Stecken habt. Ich leake das alles. Außer ihr lasst mich zum Spion ausbilden. Und dann fährt er halt zu CIA, wird ausgebildet und wird losgeschickt. Und gleichzeitig versuchen natürlich seine Bosse, ihn auch loszuwerden. Und so entspinnt dann so einen Dreigespann aus. Die CIA verfolgt ihn und gleichzeitig versucht er aber die Mörder seiner Frau zu verfolgen. An sich ist der Film, ich habe noch nicht mal eine Ahnung, warum, über große Teile einfach langweilig. Weil es passiert irgendwie nichts. Die eigentlichen Kills, würde ich mal sagen, sind ganz cool. Da ist nichts bei, was man noch nicht gesehen hat. Es ist der klassische, erinnerst du dich, es gibt diesen einen Film mit Jason Statham, wo er jemanden umbringt, der in so einem Skypool schwimmt. Und dann knackt er so das Glas darunter.
Hätte ich Transporter oder so?
Ist es das?
Habe ich nie gesehen, aber ich habe den Trailer gesehen.
Du kennst den Trailer, du kennst die Szene aus dem Trailer wahrscheinlich, ja. Und ja, du hast auch hier so einen Kill. So. Und ja, also ist ganz nett. Mehr auch. Das ist eigentlich auch alles. Man nimmt den nicht so viel ab. Also irgendwie, er ist ein bisschen overacted am Anfang. Also sie müssen irgendwie schaffen, dass er seine Frau so sehr liebt, dass er dafür halt morden würde. Aber dafür hat der Film auch nur gefühlte 5 Minuten Zeit. Und dann verrennt er sich ein bisschen. Ich finde, Lawrence Fishburne und John Bernthal, die sind coole Dudes. Und Rami Malek macht das auch nicht schlecht, aber irgendwie bietet das Drehbuch ihm nicht wirklich viel an. Und deswegen ist der Film leider absolute Mittelklasse. Das ist so ein Stream. Das ist so ein Film, der ja bei Netflix läuft, wo man nebenbei sein Handy rausholt.
Blöd, dass du den Film.
Ich habe im Kino gesehen.
Im Kino geguckt hast.
Ja. Gut. Will ich euch gar nicht länger mit auftauchen, sei Amateur, könnt ihr überspringen. Wie gesagt, holt euer Handy raus bei Netflix, ansonsten, ja.
Mechanic hieß der Film, den du meintest.
Mechanic, ja.
Jason Statham. Ja, die heißen doch alle gleich bei ihnen. Okay.
Soll ich weitermachen? Ich hätte eine perfekte Überleitung.
Ja, dann mach mal weiter.
Apropos John Bernthal. Hätte ich auch noch einen anderen Film mitgespielt, den ich geguckt habe. Diesmal aber mit einer, ich würde mal sagen, noch ein bisschen größeren Starbesetzung. Spielt nämlich auch Ben Affleck und Jackie Simmons mit.
Okay.
Ich habe so Accountant 2 geguckt.
Ah.
Ben Affleck spielt da ja Christian Wolf.
Ach, der spielt den Bruder, ne?
Ja, genau. Der ist diesmal ein bisschen populärer platziert. Im ersten Teil kommt er ja am Ende im Grunde dazu. Bei Accountant 2 Christian Wolff alias Accountant, alias gespielt von Ben Affleck, macht so sein Ding, ist immer noch, nimmt immer noch Aufträge an. Bis dann kommt ein Fall auf ihn zu durch eine Polizistin, gespielt von Daniela Pineda. Die ist nämlich jetzt die Nachfolgerin von J.K. Simmons, der vorher der, wie sagt man, Head of Finanzbehörde war. Der wird nämlich umgebracht. Ganz am Anfang. Und jetzt ist die Frage, wer bringt ihn um und was steckt dahinter? Das ist das große Mysterium. Spoiler Alert, okay, ist kein richtiger Spoiler, aber Terrorismus. Und deswegen, es hat alles einen roten Faden in dem Film, den ich geguckt habe. Und Ben Affleck sagt, hold up, Anis, du und ich und mein Bruder, den ich jetzt dazu hole, wir lösen den Fall. Und ja, okay. Dann geht's los.
Ich überleg die ganze Zeit, woher ich Christian Wolff kenne, aber ich weiß, woher ich ihn kenne. So, das ist aber eine andere Verbindung. Ja, okay. Alles gut, nee, mach weiter.
Und ja, dann entspinnt da so eine Jagd nach den eigentlichen Hintermännern. Der eigentliche Hintermann ist einer, also das ist wirklich so einer der großen Kritikpunkte, ist eigentlich einer der größten Idioten. Weil der bringt das Ganze im Rollen einfach nur, weil er sagt so, ich muss eine Person beseitigen. Wenn ich die nicht beseitige, könnte mir die später noch gefährlich werden. Aber die ganze Zeit im Film denkst du dir so, wieso hat er das alles hier gestartet und wieso hört er nicht auf? Wenn er aufhören würde, wäre er safe. Aber nein, für den Plot muss er das weiterführen. Und deswegen haben wir, im Grunde haben wir unser Dreier gespannt. Wir haben einen Auftragskiller, der durch die Gegend rennt und wahllos mordet, und einen Strippenzieher, der versucht, beide Parteien von sich fernzuhalten. Ist ganz cool. Ist jetzt nicht mehr Mitfilm, sondern schon bisschen besser. So 3+.
Okay.
Ja, kann man gucken, wenn man The Accountant mochte, kann man hier wahrscheinlich Spaß mit haben. Ist ein guter, solider Actionfilm. Wahrscheinlich besser als The Mechanic oder der aktuell laufende A Working Man. Aber ist kein Offenbar.
Nee, ich glaube, der läuft nicht mehr. Der ist jetzt auf Amazon, kannst du ihn jetzt gucken.
Ah.
Apropos Actionfilm, ich habe auch einen Actioner mitgebracht.
Apropos jemand, der ähnlich aussieht wie Ben Affleck, finde ich.
Findest du?
Ich finde schon. Die haben beide so drei Tage Bart.
Ich finde, der sieht immer mehr so ein bisschen aus wie Logan Marshall Green.
Okay.
ich habe Havoc geschaut. Auf Netflix. Yes. Mit Tom Hardy und ist denn noch dabei? Timothy Olyphant war noch wichtig.
Forrest Whitaker.
Stimmt, der hat den, ich will Präsidenten sein, er war kein Präsident, er war ein, weiß er, Bürgermeister. So. Und dieser Film ist in der Produktionshölle gefühlt 100 Jahre gewesen. Weil ich glaube, ich habe den in den letzten 3 Jahren jedes Mal gesagt, ja, ich freue mich auf den Film Havoc, der kommt dieses Jahr raus. Jetzt ist er fein rausgekommen und er ist okay.
Okay.
Er ist okay. Es ist leider kein so ein richtig krasser Film und das ist eigentlich schade, weil wir haben also Regisseur Gareth Evans. Das ist ja der Typ von The Raid und The Raid 2.
Und The Raid 3, der bald kommen wird.
Ja, und Apostel auf Netflix. Apostel, dieser Horrorfilm. Ich weiß nicht, ob du den dich daran erinnern kannst. Den fand ich wohl ganz gut.
Ah ja, ich weiß, was du meinst.
Ja, genau. Der hat jetzt
und er hat anscheinend für SVRS eine Folge gemacht.
Ja, erinnerst du dich an den mit dem... Den haben wir mal zusammengeschaut. Das ist so ein Found-Footage-Film, wo die
irgendwie die indonesische Sekte, Safe Haven.
Ja, genau, die indonesische Sekte. Genau, und dann mit dem Ziegenmann.
Ja.
Das hat er gemacht. Hammer. Jetzt in Havoc haben wir zwei geile Set-Pieces, wo wirklich krass Action vorkommt. Gareth Evans-like, wie wir die halt kennen, wie wir die mal mögen. Und darum ist dann ziemlich viel Film gepackt. Es wird super häufig eins an diesem Film kritisiert, und zwar diese Optik von so ein paar Szenen. Die haben nämlich so, am Anfang gibt es so eine Verfolgungsjagd mit so einem Truck durch so ein beschneites Chicago? Ich weiß nicht, welche Stadt. Hier Stadt einfügen. Und er hat komplette PlayStation 3 Optik. Also sieht komplett fake aus. Ich finde, das hat irgendwie extrem geilen Stil.
Okay.
Das wirkt so off, aber gleichzeitig wirkt das auch so, weißt du, diese 2005er Filme, die so low budget, mid budget waren und gedacht haben, wir machen jetzt mal die größten Set Pieces überhaupt.
Ja,
die halt überhaupt kein Geld dafür hatten,
so in dem Sinne. Es gibt ja CGI jetzt.
Ja. Ich habe ja immer gesagt, diesen, den habe ich ja schon ein paar Mal angesprochen, diesen Film mit den Göttern da in New York, wo diese fliegende Pyramide da.
90 Millionen. Groß.
So teuer war Havoc, oder?
Ja.
Okay. Ist ja Netflix-Geld. Ja, die Story ist halt auch strunzendumm. Also wirklich, wir haben halt eine Gang, so eine kleinkriminellen Gang, die kommt.
Bande!
Die bringen sich so in gefährliche Gefilde rein zwischen richtig großen Kriminalitäten. Also richtig Mafia fast. Und dazwischen ist Tom Hardy irgendwie kein Bock mehr Cop, der jetzt sein eigenes Ding macht, weil die Polizei ist auch irgendwie unterwandert von der Korrupt. Mafia und so was ist das. Und der rotzt da halt alles zusammen. Und dann hast du halt dieses schöne, ich glaube, Gang-Fu, kann man schon sagen. Und hier wird ordentlich gespratzt. Also auch die gute alte Videospieloptik, also oder Videospielgeschichte ist, die Leute sind halt teilweise richtige Bullet-Sponges. Das heißt, oh, du schießt dreimal in die Brust von jemandem? Nein, das tötet ihn noch nicht. Du musst ihm mindestens den Kopf wegschießen. Dann ist er tot.
Ich fand es auch witzig, als sie irgendwann bei John Wick eingeführt haben, dass sie halt alle Rüstungen tragen.
Alle diese
Masken.
Anzüge und ja. Ja, so in etwa. Nur, dass die diesmal tatsächlich alle getroffen werden und sich so, ich wurde verletzt, aber ich kämpfe noch weiter. Ja. Und eigentlich sind es nur zwei richtig geile Setpieces. Wie gesagt, das Ende zum Schluss. Mit in so einem Häuschen. Ist der Hammer. So ein kleines Holzhaus. Und da kommt von allen Seiten irgendwie Leute. Und in der Mitte gibt es mal so ein Shootout in so einem Club. Da wird dann auch wieder Gesaffelstein abgespielt. Kommt dir wahrscheinlich bekannt vor aus John Wick. Aus dem aktuellen John Wick. Aus dem aktuellsten John Wick.
Yes.
Ist exakt die gleiche Track. Oh, warte, lass mich nicht lügen. Ich glaube, es war exakt derselbe Track. Und es ist auch wieder geil. Auch wieder super geil. Es gibt hier ein paar Charaktere drin, die ich halt nicht verstehe. Also ich verstehe auch nicht, ob die irgendwie eine Verbindung haben. Weil es gibt einen Charakter von Luis Guzmán gespielt. Der kommt da so rein und die tun so, als wenn die den die ganze Zeit kennen, aber anscheinend kennen die den noch gar nicht. Das wie komplett seltsam. Ich hab dir wirklich kurz gedacht, so, bin ich irgendwie eingeschlafen, hab da nicht mitgekriegt, hab ich was verpasst? Weil ganz komisch, aber nö, die kennen sich halt einfach nicht. Die spielen halt nur so, als wenn die sich kennen. Ich weiß auch nicht, warum. Ja. Es ist ein cooler Film. Er macht Spaß, wenn du dich mit der Optik, also mit dieser komischen gekünstelten Optik zufriedenstellen kannst. Dazwischen hast du einen relativ dummen Film. Und dann gibt's halt ein paar coole Klopper-Reiz-Szenen, die sich lohnen zu schauen. Also wie gesagt, wenn du den mal anschaust oder wenn du keinen Bock hast, den anzuschauen oder nur diese Klopp-Szenen sehen möchtest, dann...
Ja, ich werde mir den wahrscheinlich irgendwann mal geben, so wenn ich mal so ein freies Stündchen 2 habe.
Hm.
Aber ja, irgendwie hat mich da auch nicht so. Da gab es auch nicht so viel Werbung irgendwie für, wie ich gedacht habe.
Ja. Ja, weil der halt, er kommt auch nicht ganz so gut an, ne?
Okay.
Guck dir mal die, also wie gesagt, wenn du keinen Bock hast, ihn zu schauen, guck dir nur mal die erste Szene an und sag mal, wie du diese Optik findest. Und dann die Shootouts, die werden wahrscheinlich irgendwann auf YouTube hochgeladen. Kann man sich mal auch angucken.
Okay.
Ist cool, aber bratzt auf jeden Fall ordentlich. Und ist auch in dem guten Sinne von deine Waffen haben. Deine Waffen haben Magazine, gehen bis zum Boden, ne?
Ja. Klassiker.
Die schießen die Magazine 10-mal leer, bevor sie wirklich leer sind. Ja, ist ja scheißegal. Hauptsache mal Spaß. Und da tut's. Kannst ja immer sagen, ja, während weggeschnitten wird, wird nachgeladen.
Mhm.
Ich habe noch eins gesehen, oder bevor wir zu den Dings kommen.
Ich habe auch noch eins gesehen.
Achso, ja, ich mache trotzdem.
Die Frage ist, ich würde die Fantasy-Filmfest-Filme tatsächlich nach hinten verschieben aufgrund der Zeit. Wir sind jetzt schon bei 1,5 Stunden. Ich möchte also, unseren Zuhörern, glaube ich, nicht mehr zumuten, als sie noch müssen. Ein bisschen zu lang, glaube ich. Und die Filme kommen ja alle noch raus.
Ich habe aber ein Fantasy-Filmfest-esken Film geschaut. Den gibt's auf Amazon momentan. Und der heißt Ash. So wie der Pokémon-Trainer.
Ist oder der League of Legends-Champion.
Ja, literally, genau das. Ist ein Science-Fiction-Horror-Film. Von Flying Lotus.
Okay, die Bilder also sehen sehr cool aus.
Genau, Flying Lotus ist ich glaube, ein DJ ist der, ne? Elektro-DJ, hat aber auch schon ein paar Filme gemacht. Und ich habe immer gehört, die Filme von denen sollen wohl sehr, sehr trippy sein und so. Und da habe ich mich schon drauf eingestellt, dass der ein gut trippier Film werden wird. Und am Anfang ist es auch das. Also du hast diese komische Welt, also die sind irgendwie auf so eine auf so ein ja, ich weiß nicht, ob das nur ein Asteroid ist oder ein Planet tatsächlich. In dem du die ganze Zeit so trippy, violett, pinkes Licht hast und du wirst da auch nicht wirklich abgeholt. Und unsere Protagonistin hat die ganze Zeit Visionen und so weiter. Also die wacht literally auf in einer Basis, in einer Raumbasis, wo einfach alle ihre Kollegen tot sind. Man wird dann von so die hat so Vision und wird von denen halt malträtiert. Manchmal kommen so coole, trippy Bilder rein und dann denkst du so, okay, in der Richtung geht's. Und dann wird's aber leider zu einem ganz normalen Horrorfilm. Horror, so ein bisschen Alien-like. Das ist auf ihre Raumstation. Irgendwas ist nicht ganz koscher. Dann kommt auch noch Aaron Paul und sagt, ja, was hier los? Was passiert? Was gemacht? So, ja, meine Gedanken sind komisch. Und dann, dann erschließt sich für den Zuschauer langsam, was da gekommen ist. Ich meine, wir haben auch noch, hier übrigens so Raid, ne? Iko Uwais ist auch noch dabei. Der spielt da irgendwie den Captain und der kriegt so, das ist auch so lost. Du siehst halt Iko Uwais und denkst so, was, das ist eine normale Rolle für ihn? Und dann in der Mitte des Films hat er mal kurz eine Kampfszene. Auch so dumm geschnitten, dass du denkst, ja, okay, hätte man nicht haben müssen. Aber okay, mach mal. Ganz zum Schluss gibt's noch richtig coole, was ist? Also du hast auch mittendrin hast du mal ein paar richtig coole Masken, aber ganz zum Schluss gibt's eine richtig geile Maske. Also wirklich, die sieht richtig geil aus.
Mhm.
Das ist schon ein bisschen schade, dass sie da immer so in so einem halbdunklen Licht lassen. Ich hätte vielleicht die auch noch ein bisschen mehr gesehen, aber vielleicht hätte da auch was vorweggenommen. Die sieht sehr gut aus. Also die Maske zum Schluss ist richtig The Thing-like. Das ist richtig geil. Der hat ein paar nette Ideen. Und ein paar nette Ideen sind da drin, wie diese, da gibt es so einen Koffer, mit dem kannst du, also
der macht so ein Scan über den Typen, der drunter liegt, und sagt halt, ob du irgendwie einen parasitären Befall hast oder irgendwelche Krankheiten du hast. So ein multifunktionalen Arztkoffer aus Japan. Der spricht halt die ganze Zeit Japanisch. Und der kann anscheinend auch OPs nehmen. Ganz coole Idee eigentlich. Hat mich aber auch ein bisschen daran erinnert an Prometheus. In Prometheus gibt es ja auch so einen Stuhl. Bisschen daran. Ganz geil. Was wollte ich noch sagen? Achso, und der hat eine End-Credit-Scene. Oder eine Mid-Credit-Scene. Ist auch so sehr schön. Macht den nochmal ein bisschen düsterer. Soundtrack ist Hammer, wurde auch von Flying Lotus selbst gemacht, ist so ein bisschen trippy. Fällt mir. An sich der Film, aber ja, ich meine, wenn kriegst mit. Leider nicht so viele Bilder, wie ich hätte haben wollen. Er ist relativ mit. Er hat ein paar richtig heiß.
Also ich meine, die Bilder sehen richtig fantastisch geile, aus.
Ja, aber die sind nicht so häufig. Das ist nur am Anfang hast du ein paar und zum Schluss wird es dann normaler Raum, also Space Station Action oder Horrorfilm eher, weniger Action. Ja, Uruguay macht da einmal seine krassen Martial Arts Stile, bringt er raus. Aber die Bilder, die du, wenn du Ash googelst, sind leider nicht so häufig zu sehen. Leider.
Okay.
Also ich finde, der macht ein paar Sachen extrem richtig. Blöd, dass darum noch irgendwie 50 Minuten Film sein musste.
Gut.
Ja, und die Auflösung ist halt leider auch so richtig, richtig gimmicky. Ich meine, wenn ich dir einen anderen Film sag als Alien, weißt du sofort, in welche Richtung es geht. Das ist halt wirklich literally 1:1 die gleiche Geschichte. Kann ich dir gleich sagen, aber
okay.
Ich will jetzt hier nichts vorwegnehmen.
Dann mache ich auch noch den Abschlussfilm für den Podcast, denn ich habe auch was geguckt, was Richtung Fantasy-Filmfest gehen könnte. Nämlich ja. Täglich grüßt das Murmeltier mit sehr vielen Horror-Genres, nämlich Until Dawn.
Da hatte ich tatsächlich extrem Bock drauf, aber irgendwie kam ich nicht dazu.
Der ist tatsächlich gut. Also ich würde jetzt nicht sagen, ist ein Meisterwerk, aber ich hatte sehr viel Spaß, weil der Film nimmt sich nicht ernst. Oder der nimmt sich... Der macht so... Also jetzt bitte nicht zu viel erwarten, Johannes, aber der geht so ein bisschen von der Tonalität her in Richtung, wie hieß der damals nochmal, den wir nachts geguckt haben.
Den wir nachts geguckt haben?
Ja, dieser Überraschungshit für uns beide von
Malignant,
yes. Ja, aber jetzt nicht zu viel erwarten, nicht deine Erwartung zu hoch schrauben. Also es ist eigentlich relativ einfach erklärt. Wir haben eine Gruppe von Teenagern, super basic.
Ja, warte mal kurz. Until Dawn ist ja diese Spielerei. Das ist das
Spiel,
ne? Genau. Und am Anfang, als er erst mal der Trailer rauskam, habe ich gedacht so, ja okay, das ist 1:1 irgendwie halt Game verfilmt.
Nein.
Nö, die haben ja diese super geile Idee, die du jetzt genau mal erzählen darfst.
Wir haben eine Gruppe von Teenagern, wie gesagt, super basic, die sind auf der Suche nach der Schwester von einem. Und die sind dann an der Tankstelle und dann sagt der Tankmann, ja, keine Ahnung, hier verschwinden aber häufiger Leute, guck doch mal da und da. Und dann kommen die in so ein Haus an und da steht auch im Gästebuch der Name von ihrer Schwester. Und dann denken die sich, okay, wir sind ja anscheinend richtig. Bloß auf einmal geht die Sonne unter. Eine mysteriöse Apparatur mit einer Sanduhr dreht sich um und auf einmal taucht so Backwoods-Slasher-mäßig so ein komischer Typ an, auf und fängt an, die Leute umzubringen.
Der komische Typ ist halt auch aus dem Spiel, ne? Der mit der Maske und
genau.
So eine Clownsmaske, ähnliches Ding. Ja, okay.
Und als alle auf einmal tot sind, dreht sich die Uhr einfach wieder um und alle wachen genau an diesem Punkt auf, wo sie zuletzt, als die Uhr sich umgedreht hat, waren. Und der Film...
Ist doch Hammer. Ist doch perfekte Prämisse für so einen guten Slasher. Einfach ein bisschen killen, wir wollen Ruhe.
Und der Until Dawn denkt sich aber, ja, okay, Slasher ist langweilig, wir machen alles. Wir machen Geisterfilm, wir machen Slasher, wir machen Zombie, Wir machen auch so besessenmäßig. Wir machen so ein bisschen komplett.
Corona-Krankheit.
Also, Slasher, also wenn es so richtig spritzt. Wir machen. Also, die machen sehr viele verschiedene Horror-Genres in eins. Und am Anfang nimmt sich der Film noch ernst. Und dann kommt aber irgendwann selber so die Erkenntnis, so diese Groundhog Day-Erkenntnis. Ja, okay, wir sind in einer Zeitschleife, egal was passiert. Und dann kannst du auch, dann nehmen sie sich halt nicht mehr so ernst. Okay. Dann ist so, bring mich um, bevor der Typ kommt und so. Also, dann geht's schon ein bisschen auf die witzige Schiene. Ich meine, die auf. Das Ende kann man so oder so sehen. Ich fand es ganz amüsant, dass es da nochmal so ein bisschen an die Spiele geknüpft. Und insgesamt hat man einfach eine gute Zeit. Ist halt einfach ein spaßiger Film. Wie gesagt, man hat verschiedene Arten von Horror, die hier beleuchtet werden. Natürlich Jumpscares, sehr viele Jumpscares.
Ja, klar. Okay.
Aber ich hatte meinen Spaß und ich möchte euch halt nicht zu viel vorwegnehmen. Also er hat schon so seine paar Überraschungen, Twists, aber insgesamt, ich hatte sehr viel Spaß mit dem Film. Und der ist teilweise auch unangenehm brutal.
Ist aber ab 16, ne?
Ja, aber ich sag mal so, da also von explodierenden Menschen, die wirklich so in so rot-fleischigen Wolken aufgehen, oder eine, die so immer ein bisschen weiter aufplatzt, die grobt dann da mit einem abgetrennten Bein und so einem halb runterhängenden Arm über den Boden. Also da geht's ordentlich zur Sache. Deswegen, gerade für Leute, die so ein bisschen Brutalität enjoyen in solchen Filmen, ist der Film wahrscheinlich genau das Richtige.
Cool, cool, cool. Ja, mein Gott, jetzt habe ich da doch noch Bock drauf bekommen.
Ja.
Ja,
aber der wird wahrscheinlich im Stream mal relativ schnell kommen.
Deswegen. Ja, ich glaube auch, dass der relativ schnell da rein wird.
Spätestens zur Halloween-Saison hast du den safe irgendwo.
Das denke ich auch. Ich weiß nicht, der läuft aber auch schon bei uns, glaube ich, nicht mehr im Kino. Mal gucken.
Also bei uns läuft er noch, aber sehr sporadisch. So einmal in der Woche irgendwann in der Abendvorstellung.
Nee, bei mir läuft nur noch The Count.
Heute 20.15 Uhr. Kannst vorbeikommen.
Scheiße. Ein bisschen weit weg. Sneak. Black genau. Dog, doppeltes Spiel, Last Breath. Ja, nee, leider nicht. Leider heute nicht mehr.
Leider heute nicht mehr, aber dafür nächste Woche von uns. Drei weitere Horrorfilme. Wir waren, wie gesagt, Fantasy-Filmfest. Da sprechen wir dann nochmal drüber. Ich werde jetzt die Folge beenden hier, weil sonst, ich möchte ungern Filmspiellänge, die haben wir, glaube ich, schon erreicht, unnötig aufblähen. Ne? Man muss natürlich auch wissen, wann ein Film zu Ende sein muss. Und genauso muss man wissen, wann eine Podcast-Folge am besten zu Ende ist. Deswegen bedanke ich mich nochmal, dass ihr bis hier dran geblieben seid. Schaut gerne, wie gesagt, beim Dogfest vorbei. Guckt euch sehr viel und fleißig die Dokumentarfilme an. Und schaut gerne auch bei uns vorbei, www.medienkneipe.de. Da findet ihr alle Folgen, alle Social-Media-Kanäle und hinterlasst auch gerne eine nette Bewertung bei eurem Portal eurer Wahl. So. Und mir bleibt nichts weiteres zu sagen, als habt eine entspannte Kinowoche vor euch und wir sehen uns nächste Woche in aller Frische wieder. Bis dahin. Tschüssi.
Tschüss.